Herzlich willkommen zum freien Podcast von Spielvertiefung, der ja alle zwei Wochen gratis mit wechselnden Gästen erscheint. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit Spielvertiefung seit November 2021 ein unabhängiges Magazin an, in dem die Kultur und nicht der Klick relevant ist. Dabei geht es thematisch nicht nur um Videospiele, sondern auch um Brettspiele, um Comics und Literatur, denn sie alle sind manchmal auf sehr schöne Art miteinander verwoben. Ich arbeite komplett alleine und verzichte auf Werbung, auf Kooperation sowie über KI erstellte Inhalte. Daher ist diese Alternative zum Reichweitenjournalismus nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch an Bord kommt und mir dabei helft, dieses Magazin weiter zu etablieren. Mit einem Abo bekommt ihr on top natürlich noch einiges mehr. Neben der wöchentlichen Flaschenpost gehören dazu exklusive Vorschauen, Rezensionen, Breitseiten und Vertiefungen in Text sowie Audioform. Herzlich willkommen beim Podcast von Spielvertiefung. Heute geht es mal um ein spezielleres Thema. Ich hatte ja schon einige Genre-Diskussionen mit dem Christian Endres im Bereich der Literatur, also über die Social Science Fiction und so weiter, die Sword and Sorcery. Diesmal widme ich mich den Videospielen und da geht es um die Immersive Sims. Und da habe ich jemanden zu Gast bei mir, der sich damit auch sehr, sehr lange beschäftigt hat, der mit mir auch viele Spielinteressen teilt. Hallo Ben.
Hi, schön, dass das endlich klappt.
Ja, ich weiß gar nicht, wie oft wir das schon angerissen hatten.
Ja, oder? Und dabei ist es eins von den Dingen, über die wir am liebsten reden, wenn es um Videospiele geht.
Aber jetzt haben wir immerhin so eine Art Aufmacher, zumindest schieben wir den vor. Oder vielleicht sogar zwei, ich fange mit einem an. Ja. Am 26. Juni, da erscheint zum 25. Jubiläum von System Shock 2 das Remaster für PC, PlayStation und Xbox und ich glaube auch für Switch, ne? Ja.
Oh, das kriege ich gerade gar nicht zusammen.
Guck ich nochmal. Auf jeden Fall wäre die Switch 2 ja jetzt in der Lage, das zu wuppen.
Ja.
Und nachdem die Night Dive Studios ja bereits 2023 den ersten Teil sehr überzeugend, finde ich, als groß angelegtes Remake, also mit zahlreichen Verbesserungen, in ihrer KEX-Engine modernisiert haben, kommt also jetzt die etwas kleiner angelegte Neuauflage. Wie gesagt, dieser zweite Teil erscheint in Anführungsstrichen nur als Remaster, ermöglicht auch Crossplay, glaube ich, im Multiplayer, unterstützt Mods und sowas. Und falls ihr das auf dem PC spielt, habt ihr natürlich auch 4K-Auflösung in 144 Frames per Second und so weiter und so weiter. Dieses Spiel, das wurde zwar 1999 auch öfter mal mit dem Ego-Shooter Half-Life verglichen, aber erzeugte aufgrund von Munitionsknappheit, Soundkulisse und Co. auch so ein bisschen Survival-Horror-Flair und gehört eben genau in diese Kategorie der Immersive Sims, über die wir heute schnacken wollen. Und der Ken Levine, der 2007 mit Bioshock einen geistigen Nachfolger in ähnliche Atmosphäre kreieren sollte, der war damals für die Story sowie das Spieldesign verantwortlich und werden heute noch des Öfteren einige Namen an vielen Stellen hören, auch Studios, denn das ist wie so eine vernetzte Familie, ne? Diese Welt der Immersive Sims, Ben.
Ja, ist es wirklich und es ist ganz, eigentlich ist es auch ein bisschen schade, weil man muss ja sagen, wir kommen dann glaube ich auch noch dazu, dass ich weiß aber nicht, ob es ein Genre ist oder ein Subgenre, ist auch egal, aber es ist so eine Ecke, die Immersive Sims und die ist nicht besonders groß. Und im Wesentlichen haben sich da tatsächlich auch zwei, drei Studios dem angenommen und das groß gemacht und ein paar Sachen gemacht, die wahnsinnig gut und bekannt sind. Arcane machen noch heute Sachen, die wahnsinnig teilweise manchmal gut und bekannt sind. Aber es sind wenige Leute, genau, die dann auch teilweise von dem einen Studio einfach ins andere gewechselt sind, sodass die Namen sehr wohlklingend sind, aber auch sehr überschaubar. Also die Liste ist überschaubar.
Ja, da wird sich heute in unserem Gespräch einiges überschneiden, sowohl die Namen, die Studios, als auch die Merkmale, die Charakteristika, denn dieses System Shock 2, das ja jetzt zurückkehrt, das hatte zwar weder Erfahrungspunkte noch Levelaufstiege, aber orientierte sich an Ultima Underworld und bei der Charakterentwicklung unter anderem am Pen-and-Paper-System von Traveller aus dem Jahr 1977. Warum sage ich das? Weil ich ja schon des Öfteren über die Geschichte der Rollenspiele geschnackt habe und die fließt ja auch so ein bisschen ein. Denn System Shock 2, das wir jetzt wie selbstverständlich als Immersive Sim bezeichnen oder eben Action-Rollenspiel oder was auch immer, das wurde 1999 als Rollenspiel des Jahres ausgezeichnet, was jetzt vielleicht nicht jeder so auf der Uhr hat. Das war zwar kein großer Verkaufshit, aber wurde weltweit gefeiert und eben noch diesem Genre zugeordnet. Damit will ich sagen, wenn wir beide heute über die Immersive Sim sprechen, dann ist das auch ein recht junger Begriff, ne?
Ja, Der ist relativ jung und was du gerade meintest, dass das in den Bereich der Rollenspiele gesteckt wurde, liegt daran, dass zu dieser Zeit, heutzutage ist das ja gang und gäbe, aber damals hat man das längst nicht so gehabt, dass in jedem zweiten Spiel Rollenspielelemente drin waren. In einem Shooter oder Survival-Horror-Ding schon gar nicht. Und deshalb war das einfach dann wahrscheinlich das, was für viele am prägnantesten so mit rausgestochen hat.
Mhm.
Und du hast recht, es hat sich leider gar nicht gut verkauft. Das ist leider etwas, unter dem einige verdammt gute Spiele in diesem Bereich Immersive Sim zu leiden hatten.
Jetzt kann man vielleicht einschmeißen, dass es oder vermuten, dass es vielleicht an der Komplexität lag, denn das ist auch ein Begriff, der immer wieder in Zusammenhang mit Immersive Sims verwendet wird, dass es komplexe Spieldesign-Konstrukte sind, in die halt viel einfließt. Aber bevor wir da so ein bisschen konkreter darauf eingehen, als wir beide zusammengearbeitet haben in der Redaktion bei 4Players, ich habe da ja 2000 angefangen, du bist ein bisschen später dazugekommen, das ist so die Zeit, in der dieser Begriff so langsam auftauchte, also in den 2000ern. Aber wir haben den damals überhaupt nicht aktiv innerhalb unserer Besprechung genutzt.
Nee, überhaupt nicht. Tatsächlich ist er erst, ich weiß nicht, wann genau das passiert ist, aber in den letzten Jahren ist es irgendwie erst geschehen, dass der häufiger als dass Spiele darüber beschrieben werden. Ich kann mich nicht erinnern, dass das vor 10 Jahren schon der Fall war sogar, oder?
Da gibt's viele Beispiele, die ich aber eben gar nicht so auf der Uhr hatte, weil die entweder auch im Kontext von Entwicklerkonferenzen fielen oder halt in Reviews, die man eben nicht so auf der im Vergleich hatte. Aber dem Warren Spector wurde lange Zeit zugeschrieben, dass er diesen Begriff Immersive Sim, der jetzt im Deutschen auch nicht besonders cool klingt, also immersive Simulation.
Ja.
Es klingt nach Serious Game.
Ja, ich finde ihn cool, muss ich zugeben. Weil Simulation suggeriert ja was quasi tiefgreifendes Spielsystem und immersiv ist was ich sowieso suche. Von daher finde ich den eigentlich ganz, ganz nice.
Und der Warren Spector, der hat in einem Postmortem zur Entwicklung von Deus Ex diesen Begriff im Jahr 2000, also genau in dem Jahr, als ich anfing, verwendet. Und da schreibt er, Deus Ex ist a genre-busting game, also ein genre-sprengendes Spiel. Und dann schreibt er, part immersive simulation, part role-playing game, part first-person-shooter, part adventure game. Also er listet da einiges auf, fängt die Aufzählung zwar an mit der Immersive Simulation, da fällt der Begriff zum ersten Mal meines Wissens, ergänzt das Ganze aber dann durch die Klassiker, die man so kennt, also Rollenspiel, Shooter, Adventure. Nachher gehen wir auf die Definition ein, also was er dann auch selber sagt und was wir so gefunden haben. Aber das ist ja auch schon so ein Wesensmerkmal, dass es gar nicht so ganz klar zu fassen ist.
Es ist furchtbar schwer zu fassen eigentlich. Und ich habe ja in der Vorbereitung auf das hier, habe ich mir viele Sachen durchgelesen und angehört dazu. Und du kannst quasi verschiedene Leute fragen und es versteht jeder auch offenbar ein bisschen was anderes darunter, was eigentlich jetzt genau eine Immersive Sim ist. So von daher, also ich hab, glaube ich, was gefunden, was von Spector und anderen damaligen Entwicklern kommt, was das ganz gut zusammen, also was ganz gut beschreibt, was Immersive Simulations sein sollen. Und trotzdem franzt das ja einfach aus an allen Ecken.
Ja, ich finde das auch schön. Also, dass es so flexibel ist, wie die Spielerfahrung, die ich gemacht habe mit dem Genre selbst. Wenn es denn überhaupt ein Genre ist, da kommen wir vielleicht noch zu.
Ja.
Aber als Ergänzung noch zu diesem ersten Auftauchen im Jahr 2000, in diesem Postmortem, später sagten sowohl Warren Spector als auch der Harvey Smith, dass eigentlich der Doug Church der Erste war, der diesen Begriff in ihrer Umgebung verwendet hat. Und der hat sich halt sehr viel auch mit Spieltheorie beschäftigt. Der ist vielen Leuten bestimmt nicht so bekannt wie ein Warren Spector. Wir hatten vorhin kurz gesprochen, dass er so ein Unsung Hero ist, ne?
Ja, so würde ich ihn bezeichnen. Den Namen kennt kaum jemand, aber er ist ganz maßgeblich daran beteiligt gewesen, solche Spiele mit so einer, ich sag's es kurz, mit so einer großen Handlungsfreiheit und so einer vereinnehmenden Wirklichkeit, virtuellen Wirklichkeit zu erschaffen, diese Systeme dahinter. Er war ja einerseits Programmierer und andererseits aber auch dann als Spieldesigner dabei. Also er hat dieses konzeptionell tatsächlich zusammengebracht, sodass das dann überhaupt funktioniert hat. Nicht er alleine natürlich, aber tatsächlich ist Doug Church derjenige, dem wir vieles da zu verdanken haben.
Ja, und er hat schon 1992 zusammen mit Paul und jetzt sage ich Neurath, Ben, wie heißt es richtig?
Paul Newrath.
Genau, also mit Paul Newrath an Ultima Underworld, The Stygian Abyss entwickelt. War auch am zweiten Teil beteiligt. Hat an beiden System Shocks gewerkelt, an Deus Ex und Thief bis hin zu Deadly Shadows. Zwischendurch hat er noch an Game Jams teilgenommen, also Prototypen entwickelt. Also war mittendrin in der Szene auch ein Vollblutentwickler. Wurde irgendwann sogar von Steven Spielberg engagiert, bevor er zu Valve ging. Und 2011 an nicht weniger beteiligt war als an einem Portal 2. Also der ist zwar im Hintergrund, wenn man so möchte, aus unserer Perspektive aktiv, aber innerhalb der Szene, innerhalb der Leute, die im Game Design und im Game Development zu tun haben, ist er natürlich einer der erfahrensten und kreativsten Leute. Und der hat laut meiner Recherche oder bis dorthin bin ich gekommen, irgendwann in Gesprächen mit dem Warren Spector und dem Harvey Smith den Begriff Immersive Sim verwendet. Jetzt darf man nicht vergessen, dass diese Theorie des Spieldesigns vor allem in den sogenannten Design-Dokumenten formuliert wird. Von denen erfährt man als Spieler gar nichts. Und ich glaube, Spector sagte, ich glaube, das Design-Dokument von Deus Ex zum Beispiel war 500 Seiten lang und wurde dann auf 250 gekürzt, hat sowieso keiner gelesen und am Ende interessiert es niemanden. Aber das Interessante ist, dass in diesen Design-Dokumenten dann auch eben Dinge ausformuliert werden. Und ich habe mal geschaut, im Design-Dokument von Deus Ex, da kommen wir noch drauf, also da sind wir jetzt im Jahr 2000, da war der gute Doug Church also schon über 8 Jahre aktiv, da steht Folgendes. Der Schlüssel zum Rollenspiel ist, den Spielern die Freiheit zu geben, so zu handeln, wie sie es für richtig halten. Und eine tiefe Weltsimulation, die es ihnen erlaubt, Probleme auf verschiedene Arten zu lösen, ist der beste Weg, dies zu tun.
Ja, das war, glaube ich, die, wie soll ich sagen, die Mission, die die damaligen Entwickler, unter anderem eben Spector und Doug Church, aber auch Paul Newrath verfolgt hatten, dass sie wollten ein Spiel schaffen, dass in dem man eine möglichst große Handlungsfreiheit hat, in dem man Probleme auf vielfältige Art lösen konnte und wo die Welt dann auch entsprechend darauf reagiert. Also das beides war denen so wichtig. Das ist das, was quasi so den Kern ausmacht. Und das Ganze in einer Spielwelt, die sehr, die einen sehr hineinzieht, eben sehr immersiv ist. Daher kommt der Begriff und deshalb sind das allermeistens auch First-Person-Spiele, damit man eben wirklich mittendrin ist. Das ist diese Grundidee, genau.
Interessant ist, dass in diesem Dokument, das ja für interne Zwecke gedacht war und für den Publisher und so weiter, um Leute zu überzeugen, ne, dass da Rollenspiel geschrieben wird und auch nicht Immersive Sim, dass aber Warren Spector eben in der PR und in den Gesprächen über dieses Deus Ex dann diesen Begriff, wir hatten ja gesagt, verwendet. Und dass er den dann versucht zu etablieren, obwohl er in Interviews auch immer sagt, oder manche Entwickler, dass sie das nicht gerne kommuniziert haben, dass es eine Immersive Sim ist. Aus Angst, dass die Leute da draußen das nicht verstehen und für zu kompliziert halten.
Ah, ja gut, das kann ich natürlich verstehen aus Marketinggründen.
Und deswegen haben sie im amerikanischen Raum am liebsten gesagt, it's a mix between FPS und RPG, also First-Person-Shooter und Role-Playing-Game. Wo wir jetzt vielleicht sagen würden, Action-Rollenspiel.
Ja.
Nichtsdestotrotz war der Begriff Immersive Sim da schon längst in der Welt.
Ich habe zufällig übrigens gerade das Design-Dokument von Deus Ex vor mir. Da steht drin RPG-Adventure.
Ja, ach, siehst du, die Kombo kannte ich auch noch nicht.
Ja, nee, hatte ich jetzt auch nicht so vor Augen, aber ja.
Jetzt habe ich vorhin gesagt, dass wir beide als Redakteure gar nicht den Begriff Immersive Sim genutzt haben. Wir hatten ihn als Redaktion auch nicht als feste Genrebezeichnung. Wir hatten Action, wir hatten Rollenspiel und so weiter, wir hatten Shooter. Was haben wir denn dann benutzt für Spiele wie ein System Shock, wie ein Dishonored, wie ein Thief?
Das meiste, in den allermeisten Fällen haben wir, glaube ich, Stealth Action genommen.
Ja.
Weil rein von der Spielmechanik her, ich sag mal, das, was zu einem großen Anteil drin ist, ist eben Stealth Action. Also Stealth Action ist ja nichts anderes, als dass man eben gut, es gibt Stealth-Action-Spiele, in denen muss man schleichen, aber in den meisten Fällen, bei den guten Spielen, hat man eine sehr große Freiheit bei dem, was man, erstens, wie man ein Problem angeht, an welcher Stelle des Levels man das angeht, also wo man langschleicht, langklettert, wie auch immer, wie man die Gegner attackiert, umgeht oder heimlich ausschaltet. Und nicht nur das, sondern auch in der jeweiligen Situation, und das war den Entwicklern auch tatsächlich wichtig, in der jeweiligen Situation kann man auf sehr verschiedene Art und Weise die dann noch verändern, die dann noch entwickeln. Also es ist nicht eine, es passiert was, du musst reagieren, dann ist das vorbei, sondern es ist eine Folge von Ereignissen und man kann sich immer aussuchen, wie man es weiterentwickelt quasi. Und das ist typisch für die Stealth-Action und das ist eben auch so typisch für die Immersive Sims. Und deshalb haben wir, glaube ich, das meistens genommen. Die zwei Sachen sind sehr verwandt.
Ja, und da sind wir wieder bei diesem Sprengen der Genres. Also wir hatten das Rollenspiel schon erwähnt, das vielleicht den größten auch theoretischen Einfluss hatte. Kommen wir noch drauf. Dann hast du jetzt, haben wir die Stealth-Action. Bei Dishonored war das durchaus auch so. Das wird dann aber auch ein bisschen komplexer schon. Und irgendwann hat sich dann auch der Begriff des Action-Rollenspiels eingeschlichen, der allerdings auch nicht so ganz präzise ist. Also von daher haben wir, glaube ich, je nach Situation relativ flexibel reagiert.
Ja, das stimmt. Und wenn man bei Action-Rollenspiel ankommt, hat man ja auch vieles drin, was stimmt. Von daher
ja,
passt das.
Es gibt nicht nur eine, sondern mehrere Definitionen von dem, was das eigentlich sein soll, eine Immersive Sim. Und ich lese jetzt einfach mal, nachdem ich vorhin aus dem Design-Dokument zitierte, wo der Begriff noch nicht fiel, lese ich jetzt aber mal aus dem vor, was Warren Spector dann über sein Deus Ex sagte, als der Begriff schon ein bisschen, ja, zumindest intern bei den Entwicklern, bei Looking Glass im Umlauf war. Also er definierte das so. Deus Ex ist ein immersives Simulationsspiel, bei dem man das Gefühl hat, sich tatsächlich in der Spielwelt zu befinden, wobei so wenig wie möglich die Erfahrung des Dortseins stört. Im Idealfall erinnert dich nichts daran, dass du nur ein Spiel spielst. Keine Benutzeroberfläche, keine Hintergrundgeschichte oder Fähigkeiten deiner Spielfigur, keine Spielsysteme, nichts. Es geht nur darum, wie man mit einer relativ komplexen Umgebung auf eine Art und Weise interagiert, die man selbst interessant findet, Klammer auf, und nicht so, wie es die Entwickler für interessant halten, Klammer zu. Und auf eine Art und Weise, die einen dem Erreichen der eigenen Ziele näher bringt, Klammer auf, und nicht den Zielen der Entwickler, Klammer zu.
Ja, das finde ich super beschrieben von ihm, weil das tatsächlich genau der Punkt ist. Es ist, ich weiche jetzt ganz kurz ein bisschen ab, aber nicht lange. Aber als ich mir das angeschaut und überlegt habe, warum ich die Immersive Sims so großartig finde, musste ich an die Puzzlespiele von Sectronics denken. Weil in denen bekommt man ein Problem gestellt und kann das lösen, wie man will. In anderen Puzzlespielen hast du die Lösung vorgegeben. Und die Sectronics-Spiele sind so ein bisschen wie die Immersive Sims sind ein bisschen die Sectronics-Spiele der Action oder der Rollenspiele. Eben weil der Begriff systemisch ist ganz wichtig. Man hat ein System an Regeln und kann das ausnutzen, wie man will. Die Entwickler haben nicht gesagt, du musst hier das machen, du kannst da das machen, du kannst dort das machen. Das wären auch verschiedene Entscheidungen. Aber die Immersive Sim, was die auszeichnet, ist, dass man sich aussuchen kann, wo man was macht. Das ist das Entscheidende. Und deshalb trifft er da tatsächlich, logisch trifft Warren Spector den Punkt.
Schön, dass du Puzzlespiele erwähnst. Jetzt kommt ja noch ein Genre hinzu.
Ja, ja.
Was ich für eines der wesentlichen Merkmale halte, dieser Spielerfahrung in Immersive Sims ist, dass ich im Zweifel, du hast gesagt, man kann Rätsel auf verschiedene Art lösen. Das stimmt. Nicht nur, wie komme ich von A nach B, sondern wie erledige ich das. Aber hinzu kommt, finde ich, bei der Immersive Sim noch etwas, das ein Rollenspiel so nicht bietet, wo du ja auch verschiedene Möglichkeiten hast, manchmal eine Quest zu lösen. Aber in einer, sag ich mal, in dieser Spielart kannst du Puzzles auch zerstören und ignorieren. Das ist das richtig Geile, dass du da eigentlich vor einer Logikaufgabe stehst. Und jetzt nehme ich mal als erstes Beispiel tatsächlich auch ein Spiel, das für viele als die Premiere dann rückblickend natürlich betrachtet, dieser Immersive Sims gilt. Und zwar Ultima Underworld, The Stygian Abyss von 1992, entwickelt von Blue Sky Productions, aus denen dann unter NewRev und Duck Church, den wir schon erwähnt haben, die Looking Glass Studios auch wurden. Denn in diesem Ultima Underworld gibt es diese eine Szene, bekommst ein Logikrätsel und müsstest eigentlich dich damit beschäftigen und dein Gehirn qualmt. weil du kommst sonst nicht über diesen, was war das, ein Lavafluss oder ein See. Jetzt kannst du aber Folgendes machen. Dadurch, dass du Zauber hast, kannst du versuchen, darüber zu kommen. Das ist aber nicht so einfach. Sprich, du stehst da und grübelst. Du kannst dieses kleine Logikrätsel nicht lösen, willst aber rüber. Nur die Brücke wirst du nicht erschaffen können. Rüberspringen geht auf Anhieb nicht. Aber wenn du Folgendes machst, du nimmst Anlauf, springst und am höchsten Punkt machst du einen Levitationszauber. Kommst du auf die andere Seite, landest dort, drehst dich um und grinst ganz böse, weil du dieses Rätsel gar nicht lösen musstest.
Ja, sehr, sehr geil. Tatsächlich ein gutes Beispiel.
Das ist das, was für mich so diese Faszination ausmacht, die ich dann später auch bis hin zu Prey, was jetzt so mit Dishonored 2 meine Lieblings-Immersive Sim ist, zieht sich das dann durch, ist für mich ganz persönlich jetzt so eine, also das muss drin sein, dass es Puzzles gibt, die ich auf verschiedene Art lösen kann oder eben im Zweifel eben ignorieren kann.
Ja, es ist vollkommen richtig. Der Klassiker, dass man Nebencharaktere umbringen kann. Muss nicht sein, aber ist häufig eben auch mit dabei.
Ja, oder auch dieses, das war ja auch in Prey so. Ich weiß nicht, ob es in System Shock auch schon möglich war, weil du dich da noch nicht so, da konntest du dich ja nicht verwandeln. Aber du brauchst einen Code um eine Tür zu öffnen. Den hast du aber nicht. Ist ganz kompliziert oder du musst viel kämpfen. Aber dann siehst du, dass da so ein kleiner Schlitz ist, wo die Keycard reinkommt. Und dann kannst du zum Beispiel in Prey dich auch in, also so klein machen, ein kleines Objekt verwandeln, dass du durch den Schlitz kommst, als kleines Objekt.
Ja.
Da umgehst du im Grunde auch die scheinbar offensichtliche Hauptaufgabe, finde den Code, indem du einfach eine alternative Route wählst und dann aber gleichzeitig noch überlegen musst, wie du da hinkommst. Also das ist so ein bisschen dieses Um-die-Ecke-Denken ist so ein Wesensmerkmal auch.
Ja, genau. Oder dieser quasi der Missbrauch, sag ich mal, dieser Kleisterkanone, die diese dicken Bälle aus Gummi, nee, das ist nicht Gummi. Es ist
so ein Klebestoff ist
Kleber,
das. Gell?
Ja, verschießt und der dann super schnell fest wird. Es fühlt sich im Grunde, fühlen sich die besten, naja, oder zumindest viele gute Momente dieser Spiele wie Hacks oder Exploits an. Man überlegt sich, wie funktioniert diese Welt, also wie funktioniert das Spiel und was kann ich machen, um da irgendwie mit den Mitteln, die ich habe, zum Ziel zu kommen. Und diese Denke eben, wie funktioniert die Welt und wie kann ich mir das zu eigen machen? Diesen Kleister kann man ja so benutzen, deshalb kam ich jetzt drauf, weil du auch Prey erwähnt hast, dass man, weil der so schnell fest wird, dass man da Wege baut, die einfach, die sind nirgendwo gekennzeichnet, die sind nirgendwo vorgegeben, das wird dir in der Form auch nie gesagt. Du baust da einfach, worauf du Bock hast und dann kletterst du halt wo drüber, wo du sonst nirgendwo hingekommen wärst. Du kannst auch den Code für die Tür suchen, du kannst die Tür hacken oder die Scheibe einschlagen, falls das geht.
Dieses kreative Denken innerhalb einer Spielumgebung, die dir mehrere Lösungen bietet, weil du weißt, innerhalb dieses Abenteuers interagieren auch Dinge miteinander. Es gibt eine gewisse Physikalität, es gibt eine Wechselwirkung, die wurde dann in modernen Zeiten immer komplexer, also was Chemie, Physik, Magnetismus angeht. Und das ist irgendwie etwas, das jetzt ein klassisches Rollenspiel, das sich eher über den Charakter und dessen Statistiken und dessen Handlungsweisen definiert, so nicht hat.
Ja, würde ich auch so sagen, genau. In einem Rollenspiel ist es meistens so, klar, so verschiedene Lösungsmöglichkeiten, je nachdem, wie du häufig deine Charakterwerte entwickelt hast. Und dann hast du eine Antwortmöglichkeit, die dir sonst nicht zur Verfügung stand. Oder du schaltest frei, dass du eben irgendwas tun kannst, was du sonst nicht tun konntest. Aber du schaltest explizit diesen einen Lösungsweg frei. Du erdenkst ihn dir nicht mit der Systemik, die das Spiel dir bietet. Das ist so der Unterschied.
Und trotzdem ist da diese Verwandtschaft zum Rollenspiel. Und einige der Entwickler von Immersive Sims, darunter Spectre, aber zum Beispiel auch der Harvey Smith, die sagen zum Beispiel, eigentlich ist das, was wir entwickeln, eine Art Digital Live Action Roleplaying Game. Digital LARPing. Und der Warren Spector meinte auch, dass die Leute eigentlich die besten Level designen können für eine Immersive Sim, die auch gute Dungeon Master sind. Und das kann ich gut verstehen, denn wenn du eine Kampagne entwickelst für deine Spielgruppe oder auch ein Dungeon entwickelst, dann gibst du zwar auch ein gewisses System vor, aber deine Gruppe kann innerhalb der Welt, die du vorgibst, letztlich theoretisch fast alles machen. Und du musst als Spielleiter eigentlich darauf reagieren, was sie tun.
Ja, genau. Ich glaube nämlich auch, das ist der ganz entscheidende Punkt, dass die waren nicht frustriert, aber die kannten Rollenspiele, eben diese Pen-and-Paper-Rollenspiele. Und dann kannten sie die Videospiel-Rollenspiele. Und Videospiel-Rollenspiele brechen diese Systeme quasi auf Zahlenwerke runter. Und sie wollten das ist aber eine Gruppe von Leuten, die ihre eigenen Ideen hat. Mhm. Das ist der Moment, den sie quasi versuchen, in die Spiele zu bringen.
Und das erinnert mich dann eben auch an diese schönen Möglichkeiten, die du in solchen Immersive Sims hast, dass du eben mit deiner Waffe nicht nur jemanden erschießen kannst, sondern dass du im Zweifel, das sind jetzt ganz platte Möglichkeiten, irgendwo einen Schalter treffen kannst, der bewegt sich, dann kannst du ein explosives Fass eben anvisieren und dadurch vielleicht etwas auslösen. Das sind jetzt mal die ganz einfachen Interaktionen, die dann auch irgendwann alle Shooter hatten. So ist es nicht. Aber hinzu kommt eben, dass es dann vielleicht Waffen gibt und Fähigkeiten, mit denen man halt experimentieren kann und die dann dafür sorgen, dass andere Effekte entstehen. Und ich kann mich als Spielleiter, als Rollenspielleiter daran erinnern, dass das natürlich auch einen kleinen Nachteil hat, der auch die Entwicklung von digitalen Abenteuern so komplex macht und so schwierig. Denn ich erinnere mich, dass ein, zwei Abenteuer, die ich konzipiert hatte, wurden im Grunde von den Spielern nicht zerschossen, aber ich konnte die Hälfte wegschmeißen, weil die einfach einen anderen Weg gegangen sind und eine andere Lösung gefunden haben. Und ich habe jetzt nicht versucht, ganz streng, und das ist vielleicht auch etwas, dass so eine Immersive Sim von einem Action-Adventure mit klarer Regie und Narration unterscheidet, dass dieses Drehbuch eben gar nicht vorgegeben ist. Das schreiben die Spieler, das schreibst du für dich selbst, natürlich innerhalb einer Grenze der Spielwelt. Aber ich habe vorhin du hast die Klebepistole erwähnt in Prey zum Beispiel. Das wurde auch eingesetzt in Deus Ex in Form dieser Minen. Die konnte man missbrauchen. Eigentlich sind Minen ja dafür da, schmeißt sie hin, läuft jemand rüber, bumm, tot. Aber du konntest die Minen auch an Wände platzieren und dann konntest du jumpen. Und du konntest halt in Deus Ex so über eine Mauer kommen. Und es gibt halt auch in diesen Designpapieren manchmal die Theorie dazu, aber die Magie entsteht manchmal auch, wenn Spieler Dinge gebrauchen und herausfinden, die vielleicht gar nicht vorgesehen waren.
Ja, ich erinnere mich, stimmt. Eine Sache davon habe ich tatsächlich gehört in einem Interview mit Arcane. Ich bin mir nicht sicher, ob es in der Noclip-Dokumentation war oder woanders. Da haben die zur Entwicklung von Dark Messiah of Might and Magic, ich weiß auch nicht mehr, wer es erzählt hat. Es fällt mir jetzt nur gerade ein. Dann haben sie irgendwann festgestellt, dass die Leute beim Spielen durch Zufall gemerkt haben, dass Gegner ankommen und auf Eis ausgerutscht sind und dann über eine Kante gefallen in den Tod gerutscht sind. Das fanden sie so lustig und das ist dann im Spiel geblieben. Aber das ist eben genau so ein Punkt, dass die Elemente quasi zufällig ineinander greifen und man das einfach so entdeckt, ja.
Und es gibt auch so Dinge, die den Begriff der Simulation gerecht werden, also dass man das Gefühl hat, man ist in einer Umgebung, in einem Raum, in dem realistische Kräfte walten, sage ich mal, also was die Physik angeht oder die Bewegung. Und da hat Spectre, glaube ich, diese Szene erwähnt, dass jemand in Deus Ex gerade am Hacken war eines Computers und laut dem Code ist es so, wenn die Spielfigur gerade einen Computer hackt und ertappt wird, kann sie in dem Moment nicht sofort erschossen werden. Das ist jetzt vielleicht das ist kein Glitch, das ist so eine Beschränkung gewesen. Da haben sie nicht dran gedacht. Das heißt, die Spielfigur ist vor einem Terminal, will was hacken, eine Wache kommt und eigentlich ist man ein Eindringling, wird dann in jedem normalen Shooter erschossen, aber in diesem speziellen Fall war das so, dass die Wache nicht schießt, sondern erst dann, wenn man sich von der Konsole wegbewegt.
Ja.
Und jetzt ist das so, der Spieler, der da gefangen war, der wusste das natürlich. Scheiße, wenn ich aufhöre zu hacken, dann bin ich tot. Und dann konnte man wohl Folgendes machen. Man konnte die Tür des Raumes öffnen und in dem Moment, wenn man die Tür des Raumes öffnet, trifft sie auf die Wache, die dadurch ein paar Zentimeter zur Seite bewegt wird. Ergo hat man ein, zwei Sekunden, um seine Waffe zu zücken und als Erster zu schießen.
Okay. Also das habe ich, glaube ich, nicht gemacht, aber ich erinnere mich an diese Momente. Ich hatte das auch, wo ich vom Terminal stand und dann festgestellt habe, okay, jetzt passiert erstmal nichts, aber was mache ich als Nächstes? Cool, ja.
Das erinnert mich auch an manche Kampagnen, wenn Spieler auf eine Idee kamen in einem Dungeon, an die ich gar nicht gedacht hatte. Wenn, dann beschreibt man zum Beispiel Dinge, die da sind, weil man so eine blumige Fantasie hat, dass da irgendwo eine Öllampe ist oder was weiß ich. Ja, und dann kommt halt der Magier auf die Idee, die Öllampe zu nehmen und daraus halt einen Molotow-Cocktail zu bauen oder was weiß ich, oder eine Kettenreaktion auszulösen. Und weil man vorher beschrieben hat, dass in dem Raum überall Betten standen und Stoffe an den Wänden hingen, fragt der Magier natürlich, das müsste ja dann alles brennen, laut deiner Beschreibung. Und aus der Nummer kommst du als Spielleiter natürlich auch nicht mehr so einfach raus, weil du kannst die Physik, diese Spielwelt, kannst du dann eben auch nicht zugunsten deines Narrativs, deiner Story verändern.
Ja, ja. Und jetzt weiß ich auch, warum mich das so gewurmt hat, dass das Holz nicht brennt.
Ja, es hat eine ganz lange Geschichte.
Das hat Spuren hinterlassen, ich merke schon. Aber es ist wirklich so, das muss, man erwartet dann in gewisser Weise auch eine gewisse Logik von vielen Spielen ja inzwischen, weiß ich das natürlich auch. Das fiel mir ohnehin ein, das haben sich ja dann inzwischen, du hast es auch schon erwähnt, viele andere Spiele auch zu eigen gemacht, gell? Diese Interaktion gerade auf einem sehr einfachen Level, dass man Wasser vereisen kann, dass eben verschiedene Dinge brennen, gerade irgendwelche Öllachen brennen natürlich. Das hat man heutzutage in sehr vielen Spielen drin. Und am Ende sind sie auch bei den Immersive Sims darauf angewiesen. Du hast da ja eben keinen menschlichen Spielleiter sitzen und auch noch keine KI. Ich weiß nicht, ich sag mal, es ist was Gutes. Aber das heißt, du brauchst Systeme, die am Ende trotzdem in gewisser Weise eingeschränkt sind. Und das macht es dann ein bisschen schwierig, weil sich andere Spiele dem annähern und die Immersive Sims nicht wirklich echte Pen and Paper sein können, die dann auch immer noch zu trennen, oder?
Es fließt vieles ineinander. Es gibt nur so markante Erlebnisse und Merkmale, die zusammenkommen müssen, glaube ich, damit man sich diesem Genre der Immersive Sim annähert als Spiel. Und was ich dazu sagen muss, ist auch, nur weil so etwas diese Plakette trägt, ist es noch lange kein gutes Spiel.
Nee, überhaupt nicht, natürlich.
Das darf man nicht vergessen. Zwar tragen gar nicht so viele Spiele diese Bezeichnung. Und wenn man jetzt mal alle zusammennimmt, die auch im Nebel oder die dazugerechnet werden, wo man drüber streiten kann, ich weiß nicht, ob es dann knapp 20 sind oder so oder etwas mehr. Und ein Beispiel dafür, dass es im Laufe dieser Geschichte der Immersive Sims auch nicht nur bergauf geht, ist eben auch Underworld Ascendant zum Beispiel von 2016. Da habe ich mich riesig drauf gefreut. Das kam von Otherside Entertainment, war der Versuch von Paul Neurath und Warren Spector, der hat, glaube ich, auch ein bisschen mitgemacht, sage ich mal, diesen Urvater der Immersive Sims, dieses Ultima Underworld, wieder zu beleben und dieses Genre damit wieder neu aufzufrischen. Da habe ich riesig drauf gefreut und war richtig enttäuscht, als es dann rauskam 2016, weil die Magie dort einfach nicht mehr so spürbar war, obwohl sie ähnliche Spielmechaniken dort integriert hatten. Also das nur mal als kleines Beispiel, dass es eben nicht ausreicht, sich nur auf das Genre zu beziehen oder diese Zutaten zu haben.
Ja, zum einen das. Und dann gibt es das kürzlich erschienene Spiel. Wie heißt es? Du hast es vorhin genannt.
Atomfall?
Nee, das sieht furchtbar hässlich aus.
Cruelty Squad.
Leute schwärmen davon, über alle Maßen. Und ich komme dort nicht ran, ehrlich gesagt.
Ja, es ist die Ästhetik, die mich da auch abhält.
Ja, also es ist nicht alles Gold, was immersiv glänzt.
Aber das ist von der reinen Art und Weise der Merkmale, der Handlungsfreiheit, der Physikalität, der Entscheidungen, der Nebenfiguren schon ein Abbild dessen, was man so als Immersive Sim bezeichnet, nur eben kein schönes.
Ja. Kein schönes. Ja, was stimmt, und ich will dem gar nicht widersprechen, aber ein ganz wichtiger Punkt ist ja durchaus auch, das habe ich mehrfach gehört bzw. gelesen, dass die Entwickler der frühen Spiele Ultima Underworld, beziehungsweise es war erst kein Ultima-Spiel, sondern Paul Neurath wollte ein Underworld machen, einfach nur Underworld. Er wollte einen Dungeon Crawler erschaffen, der einen viel mehr in die Welt reinzieht, als es bis daher bei diesen blockweise versetzten Spielen der Fall war.
Und sein Vorbild war übrigens Dungeon Master.
Ja.
Nur als kleiner Einschub.
Ja, aber aber er wollte die Spieler in diese digitalen Welten viel mehr reinziehen. Auch bei Thief war das ein, und deshalb ist Thief auch so ein dichtes, atmosphärisches Erlebnis. Das war erklärtes Ziel, dass es eine sehr stimmungsvolle Welt sein sollte. Dieser Aspekt spielt schon auch eine sehr große Rolle. Und den bricht Culty Squad für mich einfach komplett.
Du hast jetzt Stimmung gesagt. Wenn ich das schreibe, denke ich immer, Jörg, mach's doch konkreter. Versuch doch ein bisschen zu erzählen, was du damit meinst. Ist es Atmosphäre? Atmosphärisch ist auch so ein schwammiger Begriff. Aber trotzdem stimmt das schon, dass diese Immersive Sims eine sehr spezielle Atmosphäre haben. Und da reicht es nicht aus, dass man die Freiheit hat, auf drei Arten zum Ziel zu kommen oder dass ich Puzzles zerstören kann oder dass ich experimentieren kann, wie ich über eine Wand komme, sondern da ist auch so ein Gefühl von Vorortsein, was ja auch Spectre in seiner Definition nannte, das damit zu tun hat, dass an diesem Ort eine bestimmte spezielle Architektur, ein bestimmtes Licht, eine bestimmte räumliche Sphäre halt ist, in der ich zum einen weiß, aufgrund meiner Beobachtung, wenn ich mich umschaue, hier gibt es, da oben kann ich hochklettern, da unten könnte ich lang, ich kann die Tür öffnen. Es gibt also meist mehrere Wege heraus. Da komme ich ins Grübeln. Und gleichzeitig erzählen diese Orte auch schon eine kleine Geschichte in dem Sinn. Ich will das nicht übertreiben, aber das ist zum Beispiel etwas, was bei Cruelty Squad, da muss man schon... Also es ist halt sehr bizarr, das Art-Design.
Ja, ich weiß nicht, welche Geschichte das erzählt.
Also. Nee, ich auch. Also es ist, da muss man, bei mir sorgt es für eine Distanz und bei Thief ist natürlich das Gegenteil. Da sind wir jetzt im Jahr 1998, also Thief, The Dark Project von Looking Glass. Das ist dann, was das angeht, würde ich sogar sagen, dass es noch über System Shock, das 4 Jahre zuvor erschien, auch bei Looking Glass, hinausgeht, weil es diesen mittelalterlich fiktiven Ort so greifbar machte. Und da habe ich auch was gefunden, weil das ja so schwer zu beschreiben ist. Was meint man mit Atmosphäre, mit Ort? In so einer Spielwelt hat man ja als Interaktionsmoment Quests, Aufgaben. Und an einem Ort in der Spielwelt hat man Interaktionen mit Objekten, mit der Kiste, die ich verschieben kann, mit der Leiter, mit der Tür, die ich öffnen kann. Und das ist so ein bisschen das. Und wenn das gleichzeitig noch was erzählt, dann entsteht was anderes als einfach nur ein Level, durch den ich durchcruise, um jemanden umzubringen, wie im klassischen Shooter. Und da habe ich auch etwas gefunden von jemandem, ja, den ich auch einen Unsung Hero nennen würde, und zwar den Mark Laidlaw. Das ist ein amerikanischer Autor, und der hat angefangen als Geschichtenerzähler und ist dann irgendwann bei Valve gelandet und hat für die Half-Life-Serie gearbeitet. Und der fing zwar an mit Stories, aber der hat dann auch entscheidend dazu beigetragen, dass das Level-Design in Half-Life, das erschien ja 1998, also wir sind im selben Jahr wie jetzt Thief, The Dark Project, eben bereichert wurde um etwas, das er nannte Visual Grammar, visuelle Grammatik. Und das ist ein tolles Wort. Jetzt will ich zwar nicht sagen, dass Half-Life unbedingt ein Beispiel ist für eine Immersive Sim, aber er war gelangweilt davon, dass Räume, Korridore einfach nur Kulisse sind. Und er wollte ein Storytelling with Architecture erreichen. Er wollte, dass so ein Korridor auch Teil der Narration ist, der Erzählweise ist. Das, was später dann als Environmental Storytelling und so etabliert wurde als Begriff, war damals eben noch nicht so gang und gäbe. Und Half-Life erzählt auch viel über seine Kulissen, aber im Unterschied, glaube ich, zu einer Immersive Sim, Ben, ist es halt nicht besonders interaktiv innerhalb dieser Architektur.
Nee, genau, die Action ist cool, aber das ist, im Grunde gibt es da nur einer, es gibt nur einen Weg, es gibt die Möglichkeit, die Gegner zu töten. Viel mehr ist dann halt einfach da nicht drin. Dafür ist es dann zu geradlinig einfach, ja. Die Welt reagiert nicht so, wie das ein Immersive Sim tun sollte.
Richtig, dann schließen wir Half-Life mal aus. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, bevor wir weitermachen. Wir haben Ultima Underworld 1 und 2 erwähnt von 92, 93, vielleicht als Urvater der Immersive Sim, weil ich da auch als Abenteurer wirklich frei unterwegs sein konnte. Ich war zwar ein offiziellen Avatar, du hast erwähnt, dass New Wrath und Co. ein eigenständiges Spiel machen wollten, unabhängig von der ganzen Hintergrundwelt von Ultima. Letztlich kam das dann doch zusammen. Aber sie haben sich da auch einige Freiheiten erlaubt, wie die Echsenwesen und so. Und Ultima Underworld katapultierte das, was man in Dungeon Master schon erlebt hatte, im Grunde dann auf ein neues Niveau. Und hat Spieler auf eine ganz andere Art eben auch innerhalb der Umgebung gefesselt. Dann kam System Shock 1994 von den Looking Glass Studios. Da war dann Warren Spector beteiligt, zusammen mit Doug Church. Und das nennt Spectre, dieses Deus Ex, das erste, nennt er die, das ist für ihn die purste Form einer Immersive Sim. Würdest du da mitgehen?
Purste Form. Ich würde aus heutiger Perspektive sogar sagen, dass System Shock fehlen, also wenn man heute ein Spiel wie System Shock machen würde, würde es, ich weiß nicht, ob man es als Immersive Sim bezeichnen würde, weil das doch noch sehr minimalistisch war, was die einzelnen Elemente, die Entscheidungsmöglichkeiten und die Reaktivität der Welt angeht. Klar konntest du dich relativ frei auf der Raumstation bewegen, auf Citadel, aber ich weiß nicht, was er damit meint. Ehrlich gesagt, ich würde tatsächlich sagen, System Shock ist natürlich wegweisend und unbedingt, wie du meinst, der dritte Teil quasi in der Geschichte der Immersive Sims. Aber zur pursten Form hätte ich fast gedacht, dass da noch Sachen fehlen.
Wir haben natürlich jetzt in unserem Gespräch noch gar nicht all die vielleicht relevanten Eckpunkte genannt, die dafür notwendig sind. Aber wir lassen das einfach mal so im Raum stehen und robben uns mal weiter vor. Denn es gibt neben der Definition von Spectre für Deus Ex gibt es auch eine von Raphael Colantonio von den Arcane Studios, der ja Dishonored gemacht hat unter anderem. Und der sagt dazu Folgendes. Immersive Simulationen sollten die Möglichkeit zur Entscheidungsfindung bieten, während die Geschichte den Spielern ein Gefühl der Autorenschaft vermitteln muss. Simulation ist ebenfalls sehr wichtig. Anstatt also alles zu skripten und zu orchestrieren, neigen diese Spiele dazu, einen Rahmen von Möglichkeiten zu schaffen, der durch Werkzeuge, KI und Teile von Geschichten zum Leben erweckt wird. Es muss immer mehrere Lösungen geben, auch solche, die sich der Spieler selbst ausdenken kann. Also lässt man den Spieler im Grunde das Spiel mit den verfügbaren Werkzeugen betrügen.
Ja.
Da sind wir wieder bei der Zerstörung des Puzzles.
Ja, eindeutig, genau. Das gehört unbedingt dazu. Und das hast du in System Shock halt noch nicht so drin gehabt. Aber genau, nee, vollkommen richtig. Ich finde es auch interessant, was er zur Welt und dem Gefühl der Autorenschaft, hattest du, glaube ich, gemeint, oder hatte er gemeint. Das hatten auch, ich glaube, es waren Church und Spectre, bin mir aber gerade nicht sicher, die das in einem Talk erwähnt haben, dass das Wichtige in einer Immersive Sim ist nicht, dass man die große Geschichte im ganz großen Stil verändern kann oder beeinflussen kann. Das gibt es natürlich auch und in Deus Ex konnte man mehr oder weniger wählen, wie das Ganze ausgehen soll. Aber das Entscheidende sind eher die kleinen Momente, dass man das Gefühl hat, im jeweiligen Moment reagiert die Welt. Und das gibt das Gefühl, dass man ein Teil davon ist. Und ich stimme dem total zu. Ich sehe das an den, ich weiche wieder, um ein Beispiel zu nennen, davon ab, aber ich sehe das bei mir an den Spielen von David Cage, wo man quasi große Entscheidungen trifft, wie der Zug weiterfahren soll, also welche Filme als nächstes abgespielt werden, so in etwa. Während eher die Telltale-Spiele mochte ich immer, weil man in den Dialogen, in den einzelnen Dialogen ganz häufig sagen kann, wie man auf irgendwas reagiert. Und da hatte ich viel mehr das Gefühl, interaktiv in der Geschichte drin zu sein. Und das ist auch was die Immersive Sims eben anstreben. Nicht das große Weltverändernde, sondern dass die Welt immer irgendwie auf das reagiert, was man tut, eben auch erzählerisch.
Mhm. Warren Spector geht ja sogar so weit, dass er im Grunde die Spieldesigner ermahnt und sagt, das ist nicht eure Geschichte, das ist nicht euer Spiel, das gehört dem Spieler. Also ich will nicht wissen, was du für eine tolle Story erlebt hast, die ich dann nachspielen soll, sondern derjenige, der unser Spiel kauft, der soll sich die selbst erzählen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Das ist natürlich für jemanden, der kreativ arbeitet und der daran beteiligt ist, auch eine ganz schöne Herausforderung, weil du im Grunde eben wie so ein Rollenspielleiter auf alle Unwägbarkeiten, alle Möglichkeiten vorbereitet sein musst. Und je mehr Alternativen du anbietest, wenn du in Situation A eben 1, 2, 3 oder 4 machen kannst, dann gehst du in Situation A2, von da dann auch, oder wie? Also das ist natürlich das kann so ein endloser Pfad sein, ein Labyrinth an Möglichkeiten, das auch, glaube ich, ein Grund dafür ist, dieser Anspruch, diese Herausforderung an die Entwickelnden, dass dieses Genre nicht so häufig gewählt wird.
Ja, ich vermute auch, es ist nicht das einfachste machende Genre, wenn es eins ist. Ja.
Genau, jetzt habe ich mal geschaut, welche Merkmale so ein bisschen definiert worden sind. Wir sind immer noch im Jahr 1998 bei Thief Dark Project. Wir gehen natürlich noch auf ein paar andere Spiele ein. Aber ich würde sagen, so in dieser Zeit, also Anfang bis Ende der 90er, wurden die für dieses Genre relevanten Impulse gesetzt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Deshalb sind das auch bis heute so große Klassiker. Und naja, ich könnte jetzt böse sagen, dass, ich hatte mir das tatsächlich aufgeschrieben, man auch durchaus sagen muss, dass so richtig fett sich das Ganze gar nicht weiterentwickelt hat seitdem.
Ja, ich würde dir da recht geben. Allerdings sind meine zwei Highlights innerhalb des Genres relativ jung. Das wären bei mir zum Beispiel Dishonored 2 von 2016 und Prey von 2017. Und aber dazwischen war auch eine lange Phase von ja Ernüchterung und Enttäuschung. Aber bevor wir darauf eingehen, vielleicht diese Merkmale. Wir haben ja einige schon angesprochen. Also, dass die Welt in sich sehr interaktiv ist, die Spielumgebung. Das ist so ein Element. Also, dass ich in der Umgebung spielen und experimentieren kann. Dann, dass es im Idealfall mehrere Möglichkeiten gibt, Rätsel oder Probleme zu lösen. Und dass ich als Spieler selber entscheiden kann, wann ich was einsetze. Und dann hast du zu Recht erwähnt, das Gefühl auch, dass ich im Grunde meine eigene Story erzähle und die des Spiels beeinflussen kann. Und dann kommt noch hinzu, dass es alles innerhalb eines Regelwerks stattfindet, eines speziellen Systems. So dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt nicht total frei und unbeschränkt in meinen Möglichkeiten, sondern ich bin auch Teil einer in sich plausiblen, auf gewissen Aktionen und Reaktionen konzipierten Welt. Und also ich bin unterwegs in einem System, in einer Welt, die funktioniert, die simuliert wird, ne?
Ja.
Aber das Problem ist dann eben, dass nicht nur Immersive Sims diese Merkmale haben, sondern das ist eben, wir haben erwähnt, Rollenspiele haben einige davon. Shooter heutzutage haben einige davon. Action-Rollenspiele ohnehin. Und da ist die Frage, kann man das nicht sowieso tauschen, diese Bezeichnung? Also es gibt da auch keine wirklich so richtig feste Struktur, damit man diese Definition so sage ich mal, in Stein meißeln kann. Aber das ist auch gar nicht nötig.
Ja, sehe ich halt ganz genauso. Ein fest definiertes Genre ist es in dem Sinn, also die Puzzlespiele sind relativ klar definiert zum Beispiel, ein straighter Shooter ist klar definiert, aber die Immersive Sims, ich würde es eher so sehen, dass so wie es Spectre eigentlich auch anfänglich gemacht hatte, dass er die immersive Simulation als ein Teil von Spielen oder einen wichtigen Teil der Spiele, die ihm wichtig sind, betrachtet hat und das eben auch in anderen Spielen mehr oder weniger Einfluss hat. Heutzutage besteht ja vieles aus verschiedenen Versatzstücken und Bestandteile einer immersiven Simulation haben sehr viele Spiele drin. Wenn man es ganz, ganz strikt betrachtet, dann sind es sehr, sehr wenige Spiele, die erstens auf diese dichte Welt, diese reaktive Welt so großen Wert legen und die nicht nur verschiedene Lösungsmöglichkeiten anbieten, sondern die eine systemische Welt erschaffen, in der man frei hantieren kann. Das ist nochmal ein Unterschied. Ich habe, dass man zum Beispiel nicht nur an bestimmten Punkten auf eine bestimmte Art und Weise mit einem Gadget oder so interagieren kann, sondern dass man das jederzeit und überall machen kann und dann schauen kann, was dabei rauskommt. Wenn man das so detailliert runterbricht und ganz genau drauf schaut, dann findet man, glaube ich, die Immersive Sims. Aber im Allgemeinen diese Reaktivität, Erscheinungsfreiheiten, Handlungsfreiheiten, das haben eben viele Spiele tatsächlich drin. Stealth ist in vielen Shootern heutzutage ein Bestandteil, ohne dass es gleich Stealth-Action ist oder eine Immersive Sim.
Da hast du schon gute Punkte angesprochen, die auch oft zu recht diffusen Diskussionen und Verwirrung führen, wenn man die Immersive Sim bei aller Liebe zur Flexibilität, die ich so habe, wenn man die aber zu frei definiert. Weil das ist natürlich was anderes als einfach nur ein immersives Erlebnis, weil das hat ja nahezu jedes Spiel.
Ja.
Also wichtig ist schon der Bereich immersiv, haben wir beide, glaube ich, recht gut eingegrenzt mit diesem atmosphärischen, stimmungsvollen im Raum, dass da zwar einerseits Licht und Architektur wie in Thief wichtig sind, aber on top eben die Architektur auch als, sage ich mal, Umgebung mit komplexen Grundrissen, mit Geheimwegen, mit Klettermöglichkeiten, die wieder dafür sorgen, dass ich dort mich ganz anders verhalten kann. Und das haben natürlich dann eben bestimmte andere Spiele, die auch eine stimmungsvolle Kulisse haben, nicht. Oder ab und zu wird dann auch eingewandt, ja, eigentlich ist zum Beispiel auch in The Elder Scrolls 4 Oblivion von 2006 ein Immersive Sim. Denn da hast du auch viele Aspekte, die wir angesprochen haben, mit der Handlungsfreiheit und so weiter. Und dann wird oft gesagt, dass du da auch Quests hast, die du auf verschiedene Arten lösen kannst. Zum ersten Mal tatsächlich auch in der Reihe geht das so weit, dass man da schon auch an die Ideen von Spectre erinnert wird, wenn man zum Beispiel für die dunkle Bruderschaft Leute umbringen soll auf so einem Fest, da kann man das eben auf verschiedene Arten machen. Man kann da reinstürmen, man kann sich einen nach dem anderen vornehmen, man kann aber auch dafür sorgen, dass man eben die Leute auseinanderbringt und sie dann eben an einzelnen Positionen sind. Also das hat schon auch so Aspekte von, ich kann dieses Problem auf verschiedene Arten lösen. Aber was du vorhin richtigerweise sagtest, ist, innerhalb von Oblivion ist das dann ein Teil einer Quest, aber du hast diese komplette Interaktivität und Freiheit nicht jederzeit.
Ja, genau. Und was du vorhin schon, aber auch schon angedeutet hast, letztlich eine, also ich finde es spannend, das zu ergründen und zu gucken, was in der Immersive Sim eigentlich genau ist. Aber im Grunde ist es auch egal.
Ich sag mal so, wenn ich zurückblicke auf die intensivsten Erlebnisse, dann gehören Spiele wie Thief, System Shock, Ultima Underworld, die gehören dazu. Das sind alle die bis zum Jahr 2000 erschienen sind. Und die ja etwas, die haben etwas freigesetzt, ein Spielgefühl in die Welt gebracht, das einfach so intensiv und cool ist, dass man es gerne nochmal erleben würde.
Ja, absolut richtig. Ja, sehe ich ganz genau so. Stimmt. Stimmt, stimmt. Also das, was die immersiven Sims auszeichnen, das ist schon, es ist was Besonderes und es sorgt für ein besonderes Vor-Ort-Gefühl, was mir so wichtig ist.
Ja, und dann kam die Jahrtausendwende und einige dieser Klassiker kehrten dann auch zurück. Also es gab Thief 2, The Metal Age im Jahr 2000, auch von den Looking Glass Studios. Dann erschien das schon häufiger jetzt erwähnte Deus Ex im Jahr 2000 von Iron Storm. Auch da steckt Looking Glass drin, denn der Warren Spector ist dort mit einigen relevanten Leuten dieses Studios hingegangen und hat dort auch mit Harvey Smith zusammengearbeitet. Und also Thief 2 und Deus Ex im Jahr 2000, das ist auch schon so ein Höhepunkt, ne?
Eindeutig. Ich würde ja sogar sagen, dass, also für mein Empfinden ist Deus Ex sowas wie der essentielle, der maßgebliche, die maßgebliche Immersive Sim. Also für mein Empfinden kommen dort auf eine Art und Weise alle Sachen, die eine Immersive Sim so hat, am vollständigsten zusammen. Nicht am aus heutiger Sicht allerbesten, aber von der Spielidee her und in welchen Anteilen das alles drin ist, würde ich das quasi als Kern ansehen.
Ja, und Warren Spector hat im Rückblick eben auch genau das gemacht. Also er hat dort gesagt, das ist ein immersives Simulationsspiel. Danach hat er aber gesagt, das ist aber auch ein Rollenspiel, das ist auch ein First-Person-Shooter und das ist auch eigentlich ein Adventure, weil eine Erzählung vorangetrieben wird. Also Spectre hat sich gar nicht so, das war natürlich auch geschickt, weil so sprichst du natürlich auch viele Leute an und das ist ja auch vollkommen legitim, weil einfach auch so viel Spielmechaniken und Erlebnisse in diesem Deus Ex sind, die, wenn man so möchte, ist Deus Ex eine Hommage an die Spiele im besten Sinne, also an die komplette Vielfalt.
Du meinst, weil von allem quasi was drin ist.
Ja, es ist irgendwie, sind diese Immersive Sims auch, die versammeln, honorieren, intensivieren vieles von dem, was man in anderen Genres cool findet.
Stimmt. Irgendwie. Ja, ist nicht ganz falsch. Rennspiele sind weniger drin, aber du hast recht.
Die findet ja auch keiner cool, Ben.
Ah, Jörg, so. Ja. Wir machen dann mal eine kleine Pause.
Okay. Nee, aber es gab also auch nie den, sage ich mal, den Versuch, das Ganze so richtig zu manifestieren als Genre mit engen Grenzen, weil die Entwickler, glaube ich, ganz genau wussten, dass das in dem Moment, wo man nur ein bisschen dann zur Seite abweicht oder so, schon wieder nicht passen würde. Und weil sie sich an all dem auch bedient haben, im positiven Sinne sage ich das jetzt, was da eben auch an tollen Sachen da draußen zu finden war. Es gibt natürlich eine Abgrenzung auch. Und das ist eben die Abgrenzung. Deswegen wirst du nie in der Diskussion über eine Immersive Sim irgendein Spiel von BioWare genannt bekommen, sondern im Zweifel eher eines von Bethesda. Weil die Elder Scrolls-Reihe, und da gibt's auch Leute, die sagen, Daggerfall 2 war eigentlich die allererste Immersive Sim, weil man da so viel experimentieren konnte und so weiter. Aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Diese Rollenspiele haben deshalb so eine Nähe auch zu den Immersive Sims, weil sie aus der Tradition der Computerspiel-Simulation kommen. Denn in den 80ern, als es den Begriff Rollenspiel, als er noch gar nicht etabliert war, gab es zwei Begriffe. Sehr dominant war das Adventure und sehr dominant war die Simulation. Und die standen auf zwei ganz gegensätzlichen Ebenen der virtuellen Unterhaltung. Das Adventure, da hattest du etwas vorgegeben. Da bist du in klare Situationen mit einem Ausgang gekommen. Bei der Simulation, bei Spielen wie jetzt zum Beispiel Wizardry oder so, war schon immer Sinn der Sache, dass da eine Welt simuliert wird. Zwar passierte da deutlich viel mehr im Kopf, wenn man sich die Spiele heute anguckt. Aber im Kontext der damaligen Zeit war ein Wizardry im Vergleich jetzt, weiß ich nicht, zu irgendeinem Point-and-Click-Adventure oder einem Text-Adventure, war das wie eine freie Welt. Gleichzeitig ist diese Open World, die dann etabliert wurde, die wir heute haben, die hat zwar auch ein, zwei Aspekte einer Immersive Sim im Idealfall, aber diese schaffen es auch nicht, dieses Gefühl zu erzeugen, weil da wiederum Dinge fehlen. Und gerade in so Situationen, was die Interaktivität im Raum oder so angeht, da, weil diese Weite der offenen Welt, die steht dem eigentlich auch so ein bisschen, ja, die steht dem nicht komplett entgegen. Und es gab sogar den Versuch, in meines Wissens war es in Redfall, zu versuchen, das so ein bisschen zusammenzubringen. Ne?
Ja, Redfall hat eine offene Welt versucht. Also Redfall hat eine offene Welt gemacht. Die immersiven Simulationsbestandteile sind da leider, also dort hat man leider sehr gesehen, dass die auf eine unangenehme Art, es war nicht komplett kaputt, aber es ist schon ein bisschen auseinandergefallen, es hat nicht zusammengepasst, genau. Das lag sicherlich auch an anderen Punkten, aber ich vermute auch, dass die offene Welt technisch, dass es schwer zu meistern ist, die systemisch so hinzubekommen, dass du dann auch da sinnvolle, letztlich darf man nicht vergessen, ist ja trotzdem ein geführtes Abenteuer, was man erlebt, gell? Und als solches muss es immer noch funktionieren. Ich glaube, das kriegst du relativ schwer zusammen, würde ich vermuten.
Du kriegst auch nicht diese visuelle Grammatik, diese intime Räumlichkeit, die ich an Immersive Sims sehr schätze.
Ich würde ja sogar sagen, die würde man noch am ehesten hinbekommen.
Aber da fällt mir in offenen Weltspielen, also Abenteuern, die ich zumindest in den letzten Jahren gezockt habe, eigentlich fast keines ein. Wenn ich jetzt mal Zelda aus der Diskussion rauslasse, das hat tatsächlich so Momente, also ich rede jetzt von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, das hat tatsächlich so Momente, aber dann auch innerhalb der Räume, innerhalb der offenen Welt, also innerhalb bestimmter Katakomben, innerhalb bestimmter Burgen und so weiter, wo man so ein Gefühl dafür hat. Aber es widerspricht dem auch irgendwie. Und Redfall habe ich deshalb erwähnt, weil es 2023 erschienen ist und von Arkane kam. Die sind ja groß geworden mit Arx Fatalis 2002. Da hat der Rafael Colantonio im Grunde all das, was etabliert worden ist, durch Ultima Underworld, System Shock und auch Thief so ein bisschen, hat er da wieder aufleben lassen. Natürlich war das große Vorbild Ultima Underworld und Arx Fatalis ist ein, wenn man so möchte, auch eine Hommage, der versucht, sowas hinzubekommen. Und seitdem galten die Arkane Studios, die ja danach auch das wunderbare Dishonored gemacht haben, auch als Vertreter neben Looking Glass und so weiter, eben dieser Immersive Sims. Ne? Und Redfall war nicht so ganz, also das war schon eine Verwässerung.
Ja, also Redfall ist eine riesige Enttäuschung, das kann man nicht anders sagen. Das Spiel ist keine Komplettkatastrophe, aber für das, was es sein sollte, war es einfach viel zu schlecht. Es war viel zu mittelmäßig, es haben viele Sachen nicht so funktioniert, wie sie eigentlich sollten. Das ist definitiv Arkanes schlechtes Spiel, Aber das lässt jetzt in so einem schlechten Licht darstellen. Das wollen wir auch gar nicht. Arkane sind ein großartiges Studio im Grunde. Die haben, also was du schon genannt hast, die haben fantastische Spiele gemacht in der Tradition, eben weil auch die Entwickler teilweise aus dieser Entwicklergeschichte kommen. Es ist ja so, dass Arx Fatalis tatsächlich Ultima Underworld, also ein Nachfolger sein sollte. Sie konnten sich nur nicht, wollten sich nur nicht, also der Colantonio wollte sich nicht auf die Bedingungen von EA einlassen. Die waren ihm wohl zu, ich weiß nicht, was sie waren, aber die haben ihm nicht so gut geschmeckt. Deshalb haben sie die Lizenz nicht bekommen. Und interessanterweise sollte übrigens Dark Messiah auf Might and Magic ein zweites Arx Fatalis werden. Das hätten sie auch machen können, wenn Bethesda 2 Tage eher angerufen hätte und gesagt hat, ja, wir publishen das. Aber die hatten Schwierigkeiten, einen Publisher zu finden und deshalb sind die zu Ubisoft. Und Ubisoft wollte ein Might and Magic Spiel haben. So.
Ja, es ist natürlich so, dass man als Studio dann auch, selbst wenn man diesen Designvorschlag macht, das Konzept hat für seine Immersive Sim. Und ich weiß auch, dass der Colantonio und seine Crew, dass sie dafür brannten. Dass du dich nicht immer durchsetzen kannst. Und was sagt der Ron Spector? Manchmal sagen die Leute, ja, du kriegst ein Go, du kriegst erstmal ein gewisses Budget. Und wenn du dann nach 1-2 Jahren aber die Alpha zeigst, die, Zitat, meist beschissen aussieht, Zitat Ende, dann denken deine Geldgeber, also die Publisher, hä, da ist doch noch kein Spiel, was soll denn daraus werden? Wer jetzt so ein bisschen sich mit dem Thema auskennt, der weiß, dass dieses Spiel, wie es dann final im Handel erscheint, dass sich das sehr spät erst dann kristallisiert und dass gerade bei Immersive Sims der Weg dorthin recht steinig sein kann.
Ja, es gibt ja auch, wenn man Thief auch als Beispiel nimmt, dann war die Entwicklungsgeschichte gar nicht so leicht. Bis sie das alles hinbekommen hatten mit dem Sound und mit der KI, hat es lang gedauert. Das kam dann erst relativ, damals waren die Entwicklungszeiten ohnehin kürzer, aber das kam erst relativ kurz vor Schluss dann überhaupt so richtig zusammen.
Ja, und da wurden einige Teams richtig verbrannt. Gerade bei den Immersive Sims gab es auch viel Stress. Das ist vielleicht ein Kapitel für sich. Aber weil der Anspruch so hoch ist an alle Beteiligten und weil die Lead-Designer, das darf man ja auch nicht vergessen, nicht nur ehrgeizig sind, sondern auch ein Ego haben und du da wenig Kompromisse machen kannst eigentlich. Ist das schon auch ein exklusives Umfeld?
Ja, ist es. Und worauf ich vorhin eigentlich auch hinaus wollte, nicht nur um das interessanterweise zu erzählen, aber das es ist eben auch, Arx Fatalis hat sich nicht gut verkauft, ne? Viele Spiele, von denen wir, System Shock 2 hat sich nicht gut verkauft. Viele Spiele, die heute absolute Klassiker sind, die richtig großartig sind, die auch damals schon hervorragende Kritiken geerntet haben und die eine ganz feste Fangruppe haben. Aber in der breiten Masse kommt das gar nicht mal unbedingt so gut an. Und deshalb haben es die Studios und sind die Entwicklungen mitunter recht knifflig, ja.
Auf einen Punkt möchte ich nochmal zurückkommen, und zwar in dem Bereich der Stealth Action, also das Schleichen und so weiter, was natürlich in Thief wunderbar inszeniert wird, was dann auch in anderen Spielen zurückkehrt, wie in Dishonored, und was auch zu etwas führt, das auch mit der Emanzipation von Videospielen überhaupt zu tun hat. Nämlich, dass irgendwann, Anfang der 90er, auch so dieser Wunsch, diese Sehnsucht entstand, dass man doch mehr machen könnte mit seinen digitalen Abenteuern, als eben nur alles kaputt zu schießen und zu zerstören oder strategisch Armeen aufzustellen, sondern dass es auch Alternativen gibt. Und worauf ich hinaus will, ist, innerhalb der Stealth-Action wurde auch etabliert, dass du ohne jemanden zu töten, ohne Gewalt anzuwenden, komplett ohne diese ganzen normalen Action-Geschichten ein ganzes Abenteuer erleben kannst und trotzdem eine Spannung hast. Und das zieht sich ja durch viele Immersive Sims, nicht durch alle. Deswegen wollte ich dich fragen, inwiefern eigentlich dieser Aspekt der Stealth-Action, die dir auch die Option bietet, gewaltfrei durch das ganze Spiel zu kommen. Und ich weiß, das versuchst du dann auch immer. Und ich mach das auch gerne. Das ist ja auch eine Form von Freiheit letztlich, dass es dem Spieler überlassen wird. Und Spector sagte, glaube ich, mal in meinem Interview, er beobachtet bei den meisten Fans dieser Spielart, dass sie dann so den Mittelweg wählen. Also sprich, ja, sie versuchen schon, Gewalt zu vermeiden, aber wenn es nicht anders geht, dann wird da eben jemand auch mal gekillt oder dann wird eine Bombe geworfen. Aber danach versucht man wieder auf den Pfad des Friedens zurückzukehren. diese Flexibilität ist ja auch eine Stärke. Und inwiefern ist das dann aber für die Immersive Sim auch wirklich relevant?
Ich glaube, das ist super relevant. Ich glaube, es braucht nicht zwingend den Aspekt, dass man die Spiele komplett durchschleichen kann. Viele Fans wünschen sich das, von daher ist es wichtig. Und ich finde, das ist auch deshalb ein wichtiger Aspekt, meines Wissens nach, spielen die meisten Spieler ja so, wie sie es moralisch für richtig halten. Und also ich zumindest mache das tatsächlich deshalb, weil ich die Leute nicht umbringen will, wenn ich das nicht unbedingt muss. Und deshalb finde ich es cool. Außerdem, um sich zu verstecken und nicht mal gesehen zu werden, habe ich das Gefühl, muss man im Spiel cleverer sein als die Gegner, als die KI. Also es fühlt sich auch für mich, fühlt sich ein Tick besser an. Ich glaube, das sind alles so Gründe, weshalb das wichtig ist, es in den Spielen drin zu haben. Und ich glaube, ein anderer Aspekt ist vermutlich auch einfach ein ganz pragmatischer. Es ist ja, naja, leider so, dass die meisten Spiele sich um eine Konfrontation, also einen Kampf drehen. Und wenn du einen Kampf möglichst flexibel gestalten willst, dann ist eben auch die Option, den zu vermeiden. Aber und dann bist du halt bei diesem Ungesehenbleiben quasi. Ich glaube, das kommt auch daher, weil der Kampf so im Mittelpunkt steht. Und wenn du Alternativen anbieten willst, ist das eben eine davon. So von daher, denke ich, kommt das.
Jetzt habe ich vorhin das moderne Arcane erwähnt. Wir haben Redfall recht kritisch besprochen. Die haben 2 Jahre zuvor, 2021, auch Deathloop gemacht. Auch das wurde diskutiert im Kontext mit der Immersive Sim, aber dort hat Arcane zum Beispiel komplett verzichtet auf das langsame Schleichen, Ausnocken und so weiter, die Alternativen. Und im Gegenteil eher die Schnelligkeit, das Tempo in die Action gebracht. Wie siehst du das denn?
Stimmt. Deathloop war schneller, fokussierter auf. Aber man konnte schleichen. Ich bin da geschlichen. Ich glaube, man könnte Gegner ausnocken. Bin ich jetzt auf dem Holzweg? Ich habe es doch durchgespielt. Aber es stimmt, der Fokus war ein anderer. Das Spiel war flotter, dynamischer, aber im Mittelpunkt stand ein schnelleres Vorankommen, nicht das Dasein im Moment unbedingt. Lag vielleicht auch daran, dass man ja immer wieder in denselben Levels unterwegs war. Zwar Details verändern konnte, je nachdem, wie man das Spiel manipuliert hat. Da kam dann wieder rein, dass die Welt reaktiv ist, je nachdem, was man macht.
Ja, ich habe das auch nur deshalb erwähnt, weil mir das jetzt so einfiel. Ich habe es nicht so intensiv gespielt, relativ früh abgebrochen, weil das nicht so ganz meins war. Ja. Aber ein anderes Spiel, das so richtig deins ist und das ich ja auch gerne gespielt habe, ist natürlich Bioshock.
Ja.
Und Bioshock, das erschien 2007. Bei Irrational Games, die dann irgendwann für 2 Jahre 2K Boston wurden, dann wieder Irrational Games und da ist ja der Ken Levine federführend.
Und heute Ghost Games.
Mhm, richtig. Der auch immer wieder mit den Immersive Sims in Zusammenhang gebracht wird. Und wenn es darum geht, dieses Genre zu definieren, dann ist ein Streitpunkt, der mir in all den Jahren noch immer begegnet ist, ist Bioshock.
Ja.
Weil die einen sagen, na klar ist es was, denn Bioshock, Leute, basiert auf System Shock 2. Das war doch sein großes Vorbild. Und das ist ja wohl unbenommen eine Immersive Sim. Also muss Bioshock doch eine sein. Aber ich werfe jetzt mal ein, wie gesagt, du kannst im Bioshock, hast du keine großartige Stealth-Mechanik. Und du kannst auch nicht so innerhalb der Level, der Spielumgebung experimentieren mit Objekt, zwar mit Waffen und mit Fähigkeiten, also wie siehst du das?
Ich sehe das genauso. Bioshock ist keine Immersive Sim. Dazu ist es zu wenig systemisch. Es ist zu geradlinig ein Shooter mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten, den man hat. Es ist ein Shooter, bei dem die Welt auf eine für mein Empfinden sehr angenehme Art verschieden auf das reagiert, was man tut. Man darf auch nicht vergessen, dass man den Aspekt mit den Little Sisters da drin hat, wie man mit den Big Daddies umgeht. Es gibt schon verschiedene Aspekte da drin. Ich finde, ich gehöre ja zu denen, die finden, dass Ken Levine, ich hatte nicht einen System Shock 3 erwartet, ich habe einen Bioshock erwartet. Und er hat die Sachen aus System Shock 2 für mein Empfinden auf eine sehr gute Art in den Shooter eingebaut, der viel näher an System Shock 2 dran ist, als ihm häufig zugesprochen wird. Auch wenn dann vieles weggenommen wird. Ja, man verteilt keine Fähigkeiten wie in einem Rollenspiel. Das ist dort nicht so drin. Aber wie man sich individualisieren kann, wie man mit Gegnern umgehen kann, wie man die Umgebung teilweise manipulieren kann, indem man die Geschütztürme hackt zum Beispiel. Da war gleichzeitig vieles davon drin und das ist, meine Vermutung ist ja, es ist so harmonisch in diesem einfach zugänglichen Shooter da eingeflossen, dass vielleicht gar nicht aufgefallen ist, wie komplex das Spiel dann teilweise auch ist. Ich will es nicht über alle Maßen heben, aber genau, es ist, glaube ich, so ein bisschen mittendrin, aber ich denke nicht, dass es eine Immersive Sim ist.
Ja, da würde ich dir recht geben. Ich sehe es auch so, zumal in dem Designpapier zu Bioshock, das habe ich mir auch mal angeschaut, da fällt der Begriff auch nicht. Und wir befinden uns immerhin schon in den Nachfolgejahren. Also die erste Welle ist durch und man hätte vielleicht denken können, das wird erwähnt. Aber dort wird gesagt, es ist ein FPS-RPG-Hybrid. Und da wird das eben nicht erwähnt. Und da gab es halt keinen großen Streit, aber ein Disput, gehört es dazu oder nicht? Wo ich dir recht geben würde, ist, mein Gott, wenn es ein cooles Spiel ist, ein tolles Erlebnis, dann ist es doch relativ Wurst, was es ist. Aber die Leute haben natürlich nicht locker gelassen. Und aufgrund der Tatsache, dass da eben im Raum stand, dass sich der Ken Levine hat inspirieren lassen von System Shock 2, haben einige gesagt, ja, Leute, wenn es Warren Spector Bioshock zocken würde, würde er natürlich sagen müssen, das ist eine Immersive Sim. Aber dann hat man ihn gefragt. Und der Warren Spector hat geantwortet.
Das kenne ich gar nicht, seine Antwort darauf. Bin ich ja gespannt.
Warren Spector sagte auf die Frage, ob das denn jetzt ein Immersive Sim ist, folgendes. Viele Leute beschreiben Bioshock als Immersive Sim und als den geistigen Nachfolger von Spielen wie System Shock. Ich beschreibe es eher als, es gibt einen Ausdruck, küssende Cousins. In mancher Hinsicht ähnelt es einem System Shock-Spiel oder einem Deus Ex oder auch einem Underworld. Ken Levine ist einer der talentiertesten Leute in diesem Geschäft und einer der besten Autoren. Aber wenn man das auf den Punkt bringt, denke ich, dass er mehr daran interessiert ist, seine Geschichte zu erzählen, als wir es sind. Uns geht es vielmehr darum, dass der Spieler seine eigene Geschichte erzählt. Bioshock hingegen ist sehr stark Kens Geschichte und sie ist großartig, aber es ist etwas ganz anderes als das, was wir machen.
Ja.
Was hat Spector jetzt gesagt? Ist es ein Immersive Sim oder?
Nee, das ist keine, es hat Spector gesagt.
Richtig.
Und es stimmt auch, Ken Levine hat ja gemeint, er ist nicht ausschließlich natürlich, aber er ist zum großen Teil daran interessiert, Charaktere auf eine interaktive Art interessant zu machen. Mhm. Das ist bei ihm ein bisschen mehr im Fokus als bei dem Spector, die immersive Welt.
Was mir sehr gut gefällt, was ich sehr charmant finde, ist, dass in manchen Diskussionen, wenn es darum geht, ist es eine oder ist es keine, dass die weiseren Leute sagen, wir können ja die Immersive Sim in verschiedene, sage ich mal, Prozentstufen unterteilen.
Ach du lieber Herr.
Dann gibt es eine, das ist wirklich die pure Hardcore-Immersive Sim. Und dann gibt es eine, die ist so ein bisschen light. Und viele sagten dann, okay, ist Bioshock dann wenigstens light? Und dann haben die Hardcores gesagt, ja, okay, light.
Das ist ja süß. Okay. Es ist aber auch, warum ist den Leuten das überhaupt so wahnsinnig wichtig? Krass, oder?
Ich glaube, weil innerhalb der Spieler, die dieses Hobby lieben, steht dieser Begriff wirklich für etwas Kostbares, Gutes, Positives?
Das verstehe ich. Ja, natürlich.
Und vielleicht ist es deswegen ganz nett, wenn das eigene Spiel, was man so cool findet, auch noch so ein bisschen da reinkommt. Denn dann atmet es diese ganze Geschichte von Ultima Underworld, System Shock und Thief.
Ja, verstehe ich. Ich will auch Immersive Sims spielen. Also weil ich nicht des Namens nach, aber weil ich die Bestandteile mag. Aber wenn Bioshock einfach so ein geiles Spiel ist, dann bin ich damit auch super glücklich.
Ja, und ich finde es auch legitim, wenn man sagt, dass manche Spiele, die man vielleicht gar nicht so auf der Uhr hat, dass sie überhaupt dazugehören, dass man die in die Diskussion bringt. Ganz einfach, weil man dann über Spieldesign, über Regie mal reden kann.
Ja.
Und weil die Leute dann so ein bisschen dazu gezwungen werden, die markanten Merkmale dann auch zu beschreiben. Nimm zum Beispiel mal ein Gun Home von 2013. Das hatte ich jetzt auch überhaupt gar nicht auf der Uhr, dass es in die Richtung geht. Aber wenn man genau hinschaut, erfüllt es auch einige Aspekte einer Immersive Sim. Aber wenn man sich dann ein bisschen näher mit den Leuten beschäftigt, die dieses für mich narrative Adventure gemacht haben, was auch sehr, sehr gut ist, dann steckt da auch einiges an Bioshock drin, ne?
Also, wenn man auf den Entwickler schaut, dann ja, dann das stimmt. Fulbright, jetzt weiß ich gar nicht, ob unter Fulbright, aber ich glaube, da waren sie bei 2K. Die Entwickler haben die Download-Episode Minerva's Den zu Bioshock 2 gemacht, was eine super Ergänzung des Spiels tatsächlich war nochmal.
Ja, und der Gainer sagte nämlich in einem Interview, dass seine Zeit, die er da investiert hat für BioShock, dass das im Grunde schon die Pre-Production-Phase war für Gone Home. Hm. Und dass er ein Spiel machen wollte, es geht natürlich darum, dass man ein Haus erkundet, da gibt's auch gewisse Interaktivitäten, dass er ein Spiel machen wollte, das im Entfernten an System Shock tatsächlich angelehnt ist. Also von daher finde ich es legitim, wenn man dann auch sagt, okay, hier hast du in diesem narrativen Adventure eben auch Elemente, die so ein bisschen daran erinnern, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht direkt in diese Schublade packen würde.
Also ich würde es tatsächlich definitiv nicht in die Schublade packen. Dafür ist dann am Ende zu wenig drin. Aber es ist natürlich interessant und vielleicht, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ist auch, spielt gar keine so große Rolle, aber ein häufiger Bestandteil von Immersive Sims, eigentlich von fast allen, sind ja, dass man in irgendeiner Form Tagebuch- oder Logbuchaufzeichnungen findet und darüber einen Eindruck von der Welt, von der Geschichte bekommt. In System Shock wurde ein Großteil der Geschichte darüber erzählt. System Shock hat das ja groß gemacht. Die Logbücher da sind die Grundlage dessen, was dann überall sonst eben diese Tagebucheinträge waren. Und das hast du natürlich auch in Gone Home drin.
Mhm. Stimmt. Und die Tagebücher sind auch tatsächlich, oder dieses Integrieren von Notizen oder dass eine Spielwelt eben auch über Text definiert wird, über Fragmente, über Erwähnungen. Das ist natürlich auch wieder eine Gemeinsamkeit mit den Rollenspielen. Und da ist mir auch bei der Recherche etwas ganz Interessantes untergekommen. Jetzt haben wir viel über Warren Spector geredet und in einem Interview sagte er, dass er auch mal Fan dieser Sachen war, dieser Immersive Sims, obwohl die ja noch gar nicht da waren. Aber er meinte von dieser Spielart und als Beispiel dafür, ja, welches Spiel, das er gezockt hat, so eine Art Erweckungserlebnis war für ihn. Wo er dachte, wow, das ist cool, das will ich in anderen Spielen auch haben, die er dann später selber gemacht hat, das war Ultima 6, 1990. Und da beschreibt er diese Szene, als es darum geht, ein Fallgitter zu öffnen, aber man kommt irgendwie nicht auf die andere Seite, weil man den Zauber nicht sprechen kann oder irgendwas, dann gibt es da eine Lösung. Wenn man halt genau hinschaut, geht dieses Fallgitter nicht ganz bis auf den Boden runter, sondern ist so ein bisschen, so ein paar Zentimeter sind da frei. Und dann kann jemand sich in Gestalt einer Maus da drunter bewegen, da muss man erstmal drauf kommen, aber es geht, und auf der anderen Seite dann den Hebel bedienen und das Fallgitter hochziehen. Und das ist vielleicht wieder so ein kleiner Rückgriff auf das, was ich sagte, dass man Puzzle zerstören kann oder dass man Situationen frei lösen kann. Und das hat Warren Spector damals sehr, sehr beeindruckt, dass das überhaupt möglich ist. Und solche Überraschungseffekte zu erschaffen, war dann letztlich auch immer so ein bisschen seine Designmaxime. Also das hinzubekommen. Und das finde ich schon spannend, dass man eben so Teilaspekte des Erlebnisses, dass dann irgendwann die Immersive Sim prägt, dass man die auch schon viel früher irgendwo findet.
Ja, und es wundert mich nicht, dass das in einem Rollenspiel der Fall ist. Das ergibt natürlich voll Sinn. Krass, ich habe Ultima 6 leider nie gespielt. Mich hat das damals nie gereizt und ich war nicht in Rollenspielen drin. So, von daher.
Das Faszinierende an diesem Hobby, an den digitalen Abenteuern ist ja auch, dass man, wenn man sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, dass es immer wieder Fäden gibt, die irgendwohin zurückführen. Jemand wurde inspiriert, jemand wollte irgendwas, hat was erlebt, was toll ist und wollte das nachmachen. Also wir haben gesagt, Dungeon Master war ein bisschen Inspiration auch für Ultima Underworld. Jetzt ist Ultima 6 die gewesen für Warren Spector in dem Sinne, für Spiele in dieser Art. Also das ist schon spannend und zeigt ja auch, dass ganz starre Definitionen und so ein Korsett eigentlich gar nicht dem gerecht wird, wie Spiele entstehen. Ne?
Ja, ist vollkommen. Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen, aber genau. Ich bin ja auch, wie gesagt, kein Fan davon, das so eng einzugrenzen zu müssen.
Jetzt weiß ich, dass wir beide Thief lieben.
Aber hallo.
Dass wir allerdings auch eine problematische Geschichte mit der Reihe haben, die dann irgendwann nicht mehr die alte Faszination auslösen konnte. Wie siehst du das denn? Woran hat es gelegen? Dass das, trotz der Tatsache, dass das so ein intensives, cooles Erlebnis war, letztlich so verwässerte?
Es ist ja erst in diesem, war es ein Remake? Nee, es war kein Remake, Reimagining, wie immer man das nennt, das vierte Thief, gell? Bis zum dritten fand ich die Reihe super, tatsächlich.
Mhm. Ja.
Aber das vierte, ich hab's witzigerweise vor kurzem auch nicht im Zusammenhang mit dem hier nochmal gespielt, weil ich es eigentlich sehr stimmungsvoll und schick fand. Und ich habe da tatsächlich festgestellt, dass ich es spielerisch zu flach finde. Die Lösung war, man hatte eine gewisse Offenheit und das Stehlen war spannend und es war von der Atmosphäre her sehr gelungen, größtenteils.
Wir reden von Thief aus dem Jahr 2014 von Eidos Montreal.
Richtig, genau. Und aber ich hatte, das Schleichen war so vorhersehbar, die Möglichkeiten waren, es war nicht so systemisch wie die Thieves davor. Und ein Teil des Problems war auch, dass man nur an relativ kleinen Bruchstücken der Stadt unterwegs war. Was die Immersive Sims häufig auszeichnet, ist, dass man relativ große Levels hat, also keine offene Welt, aber relativ große Levels. Diese Bewegungsfreiheit und dieses Überlegen, wo man was macht, spielt ja eine große Rolle. Das hatte ich in Thief nicht so. Und wie gesagt, die Aktionsmöglichkeiten, also im Moment, also im jeweiligen spielerischen Moment, hatte ich nie das Gefühl, clever sein zu können. So clever wie in Thief davor oder wie in anderen Immersive Sims.
Ich bin ja damals auch hart damit ins Gericht gegangen. Allerdings weiß ich auch, dass anderen Leuten besser gefällt, die jetzt auch gar nicht die Vergleiche anstellen mit dem ersten, zweiten, dritten Thief oder mit anderen Dingen, die das als Modernisierung empfinden und als einfach einen gewissen etablierten Komfort. Aber dass ich da jetzt, was dieses Genre angeht, nicht irgendwie, wie soll man sagen, ausgetrocknet bin oder dass mich das nicht mehr abholen konnte, das habe ich dann spätestens 2 Jahre danach gemerkt, im Jahr 2016, als dann Dishonored 2 erschien von den Arkane Studios. Da waren ja Harvey Smith und Dinga Bacaba hauptverantwortlich dafür. Und meine Güte, was war das für ein Unterschied? Und das war so richtig der, wie soll ich sagen, da habe ich gewusst, was alles zurückkehren kann. Man darf ja nicht vergessen, das erste Dishonored von 2012, das war auch schon richtig gut. Aber in diesem zweiten haben sie das vielleicht noch mal, da hat man gemerkt, dass sie eine gewisse Reife hatten und Prozesse noch flexibler gestalten konnten. Also das hat mich richtig begeistert. Also Dishonored 2 war 2016 einer der letzten Höhepunkte für mich, der dann vielleicht ein Jahr später sogar noch mal vom selben Studio übertroffen wurde, was auch echt ungewöhnlich ist.
Ja.
Die haben dann einfach mal Prey rausgehauen.
Das stimmt, ja. Ja, das ist definitiv der Höhepunkt von Arkane Studios, das stimmt. Es sind halt die, die das in den letzten Jahren am höchsten gehalten haben. Trotz.
Ja, deswegen ist es für mich natürlich so schade, auch wenn es manchmal wirtschaftlich bedingt ist. Denn du hast zu Recht erwähnt, dass sich das, was wir so lieben, nicht unbedingt immer großartig verkauft. Und dann versucht man vielleicht durch 1 oder 2 Änderungen am Spielerlebnis, entweder man öffnet die Welt oder man bringt mehr Action rein oder man versucht halt irgendwie einen anderen Kniff oder Dreh. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das muss auch nicht schlecht sein. Aber ich bin da doch eher ein Freund der puren Immersive Sim.
Ja, geht mir wahrscheinlich ähnlich wie dir. Ich glaube, eine gewisse, also was ich an Thief und an Dishonored und auch an Prey so gut finde, ist, dass es eine gewisse Langsamkeit hat, wenn man die möchte. Das finde ich sehr wohltuend und in der kann man erstens in Ruhe überlegen und ja.
Und ein Merkmal ist mir noch eingefallen, dass ich eigentlich, ich weiß gar nicht, das habe ich gar nicht so in Listen gefunden, aber also das Zerstören von Puzzles, das ist das eine, was ich sehr liebe, ist aber auch, dass ich, und das ist der Unterschied zum Roguelike. Es gibt auch welche, da macht mir das Spaß, Dinge zu wiederholen und ständig was Neues zu versuchen. Aber da kommst du an die Punkte und du kommst weiter, weil du weißt, was du zu tun hast. In klassischen Roguelikes. Entweder bist du einfach stärker oder du weißt, da fällt gleich, da gibt es gleich diesen oder jenen Gegner oder eine Falle und ich muss das und das machen, komm dann weiter. Bei Dishonored 2 und bei Prey war das richtig, richtig coole, dass man im zweiten oder dritten Anlauf, wenn man nämlich andere Fähigkeiten genutzt hat, andere Wege gegangen ist. Weil, wie ich erwähnte, gibt es ganz unterschiedliche Spielarten. Man kann versuchen, ganz lautlos zu sein und möglichst Kämpfe zu vermeiden. Man kann radikal nach vorne gehen oder man hat diesen Mittelweg. Und in Immersive Sims merkst du, wenn du Dinge, dass es Spaß macht, Dinge anders zu machen. Nicht, weil ich dann erfolgreich bin, sondern weil ich merke, dass diese Spielwelt auf verschiedene Arten zu meistern ist.
Ja, richtig. Sehe ich ganz genauso.
Also nicht meine, weil ich so ein toller Spieler bin, sondern weil ich mir einfach andere Gedanken mache und eine andere Taktik überlege und die ausprobiere und das funktioniert. Das ist eigentlich, sprechen Immersive Sims die ganz, ganz uralten Spielinstinkte an.
Im Grunde schon, ja. Und was ich vorhin schon meinte, das spielt ja auch, also ich finde schon, dass das eine Rolle spielt, dass wenn man dann über dieses Ausprobieren, das Experimentieren und das Finden von Dingen, die überhaupt funktionieren, eine Lösung findet, dann finde ich, fühlt sich das schon sehr clever und damit gut an. Das macht für mich einen großen Teil des Reizes aus. Muss ich zugeben.
Das ist wieder etwas, was Warren Spector einwarf, was der Unterschied ist zu einem klassischen Actionspiel. Da hast du einen Korridor, du rennst von A nach B und sobald du weißt, du hast die Waffe in der Hand, heißt es go, go, go. Und auch das kann Spaß machen, das ist nicht abwertend gemeint. In einer Immersive Sim ist so, du kommst in den Korridor, du musst von A nach B, aber da ist erstmal überlegen, grübeln, wie will ich denn da hinkommen? Gehe ich an der Wand lang? Kletter ich hoch, stürme ich
Ich
vorwärts.
wollte gerade sagen, mein erster Gedanke ist, wie stecke ich die Waffe weg und was mache ich jetzt, um das
Ja.
Problem zu lösen und einfach drauf
Ja.
loszuballern?
Gibt's hier einen Geheimgang?
Ja. Boah, eine Sache, die ich übrigens, wo wir gerade Thief geredet haben, die hatten ja Eidos Montreal, auch ein wichtiges Studio, denn die hatten die letzten Deus Ex-Teile gemacht, die ebenfalls großartig waren. Also so schwach Thief war, so großartig war die Neuausrichtung von Deus Ex.
Du meinst Human Revolution 2011 zum
Genau,
Beispiel?
Human Revolution, später Mankind Divided fand ich auch super. Hat nochmal einen Schritt nach vorne auch gemacht. Aber Human Revolution, ich hatte, das Tutorial spielt man quasi als Adam Jensen, wie soll ich sagen, bevor er operiert wird und seine Mods bekommt und so weiter. Und ich bin davon ausgegangen, dass das ein Typ ist, der ist Leibwächter, der geht in den Raum rein, der erschießt die Gegner. Also habe ich das Tutorial auch so gespielt. Und das wird auch, glaube ich, so gesagt, dass man so und so schießen kann. Ich wusste nicht, dass, um das Spiel perfekt durchzuschleichen, dass man schon im Tutorial das nicht machen darf. Ich habe ihn so gerollenspielt, wie ich die Figur gedacht habe, dass sie ausgelegt ist und habe das deshalb nicht bekommen. Ist mir völlig egal, aber ich dachte so, ärgerlich.
Das ist auch cool, dass wenn das Spiel mit dir auch spielt. Und ich verstehe allerdings auch die gewissen Ängste und Sorgen der Entwickler auf der anderen Seite, die manchmal beobachtet haben bei Playtests, dass die Leute einfach nichts ausprobieren. Das heißt, es ist natürlich so, gerade zu Beginn, als die ersten Immersive Sims dann nur wirklich erschienen, also ich hatte Ultima Underworld erwähnt, ne, dass du springst und auf dem Höhepunkt musst du den Levitationszauber benutzen. Das ist natürlich nichts, was dir im Tutorial beigebracht wird. Oder auch System Shock, die Dinge, die du machen kannst bei Thief. Was ich sagen will, ist, die haben immer so diese Befürchtung, dass der Spieler gar nicht drauf kommt, dass er was machen kann. Und dann mag ich es ja als Spieler nicht, wenn mir das alles klein aufgetragen wird und ich es dokumentiert bekomme.
Das geht mir ganz genauso. Ich finde es, also zwei Sachen, die mir dann auch dazu einfallen. Eine Sache zu Deus Ex, weil es dann gerade so passt. Ich finde es auch, erstens, was ich furchtbar finde, es gibt Spiele, da kommst du in den Raum rein und die ersten Gegner stehen da. Ich fange normalerweise nicht an, auf die zu schießen. Ich habe keinen Bock, auf die zu schießen. Ich denke mir, vielleicht gibt es Spieler die Möglichkeit, das nicht zu machen. Und dann passiert einfach gar nichts. Weil die Entwickler davon ausgehen, wahrscheinlich gehen die meisten Leute eh hin und klicken alles weg, was sich im Raum befindet. Finde ich furchtbar. Wahnsinnig platt und einengt. Aber ich weiß auch, dass, das hat mir damals der Creative Director oder Game Director, ich weiß nicht, wie es hieß, bei Human Revolution später mal gesagt, es gibt dort einen Moment, was heißt ein Moment, es entwickelt sich in der Geschichte, dass man seine Modifikation, seine Augmentation, die muss man überarbeiten lassen, da muss man sich einen neuen Chip einsetzen lassen. Muss man in die Klinik gehen und das tun. Und ich dachte so, Moment mal, in dieser Welt, ich gehe nicht in die Klinik und lass mir irgendeinen Chip irgendwie einbauen oder auswechseln. Und ich habe das nicht gemacht. Und das gibt dir einen Vorteil in einem Bosskampf. Und die haben ganz lange überlegt, ob sie das den Spielern überhaupt zutrauen können. Und das ist doch schade, dass sowas nicht viel häufiger drin ist. Mir hat das niemand gesagt, ne? Ich habe das einfach nur, die Welt war so und ich dachte, nee, das passt nie, ich mach das nie. Und sie haben sich wirklich was dabei gedacht. Und das ist hervorragend. Und wie du schon meinst, genauso muss das sein. Also ich finde es auch tausendmal besser, wenn einem die Spiele was geben und nicht explizit vorschreiben, was man dann damit machen soll oder auch nicht, sondern halt einfach gucken lassen. Und ja, schade ist, dass das offenbar so wenig gemacht wird.
Das eignet sich wahrscheinlich nicht so zum einfachen Entspannen nach Feierabend wie in Call of Duty oder jetzt wie ein anderes Actionspiel. Das ist schon klar. Also der Shooter ist da wirklich direkter, was das angeht. Trotzdem sind gerade diese Optionen, die man nicht entdeckt, die sorgen natürlich dafür, dass Fans dieses Genres eben genau wissen, dass sich der zweite oder dritte Durchlauf lohnt. Und was natürlich schon ungewöhnlich war, auch damals schon, als das erste System Shock erschien, 1994, war, dass man den Spieler im Grunde auch in eine Situation wirft und dass er aufwacht in einer Spielumgebung, in einer Spielwelt, die sich vielleicht anfühlt wie ein Betriebssystem, das man noch nicht kennt. Oder wie, also, wie so, das ist bei System Shock ja ganz krass gewesen.
Ja.
Dass du erstmal überhaupt rallen musst, wie, welche Logik funktioniert hier? Wie kann ich hier eigentlich was machen? Wo muss ich hin? Und diese Form der Ungewissheit, die entsteht, weil man die Spiellogik erst für sich langsam entschlüsseln muss. Das gehört auch zu guten Immersive Sims, obwohl es jetzt vielleicht nicht zwingend ist.
Ja, man muss halt erst verstehen lernen, wie diese Systeme funktionieren. Ne? Das gehört zwangsweise dazu, klar.
Ja, sicherlich. Aber diese Fremdartigkeit, die kann im besten Fall natürlich für eine Neugier sorgen. Andererseits weiß ich auch von einigen Leuten, die System Shock gespielt haben, dass es denen einfach too much war. Ja. Und sich dann irgendwo verlaufen haben. Und manchmal hört man das auch, wenn diese Spiele als Remaster oder Remake in die Moderne zurückkehren, dass da durchaus eben auch von jüngeren Spielern, die das gar nicht gewohnt sind in dem Sinne, ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber die vielleicht nicht diese Erlebnisse von damals kennen, also die wissen, dass man die auf diese Art wiederholen kann, den Komfort dann auch vermissen.
Ja, das ist sicherlich ein Ding, wenn du den Komfort einmal gewöhnt bist, dann quasi den abschalten oder wegdenken zu müssen sich. Aber ich glaube, es gibt auch immer noch genug, die sich das wünschen und die angesprochen werden, sobald sie dann einmal dahin kommen. Es ist halt nicht die Masse. Also ich glaube, die Tatsache, es ist ein zweischneidiges Schwert, dass man viel denken kann, aber auch einiges denken muss, eben um sich erstmal hineinzuarbeiten. Das klingt nach mehr, als es tatsächlich ist, aber das sind eben nicht die Spiele, wie du schon sagst, ein Shooter legt man ein, da geht's los und dann weiß man, was zu tun ist.
Da gibt's auch die Beobachtung, dass bestimmte Spielertypen Folgendes machen. Zu denen gehöre ich auch. Teilweise ist das eine Berufskrankheit, weil man wissen will, was passiert, wenn ich dieses oder jenes mache. Speichere ich vor einer Schlüsselsituation ab und kann dann von dort aus dieses oder jenes probieren.
Ja.
Und ich weiß noch, dass bei den ersten Playtests zu, was war es, Deus Ex oder was System Shock, das weiß ich mir ganz genau, dass Warren Spector das erst ganz doof fand in diesen Testergruppen, dass die Leute gespeichert haben und dann ganz auf Sicherheit ausprobiert haben.
Oh.
Dann hat er erkannt und gesagt, eigentlich ist es ja auch richtig so, weil es ist, ich mache das Spiel mit meinem Team, aber letztlich soll dieses Spiel dem Spieler gehören. Der soll das so spielen dürfen, wie er möchte.
Das ist zum einen das und zum anderen ist es natürlich, man muss die Welt auch erstmal auf eine sichere Art und Weise kennenlernen, bevor man dann in ihr experimentieren kann. Wenn man in so ein Spiel geworfen wird, dann hat man ja quasi nicht die Kindheit des Alter Ego, in der die Person das alles kennengelernt hat. So.
Ich weiß nicht, bei welchem Spiel ich letztens von einem Entwickler gehört habe. Leute, ich weiß, ihr wollt den perfekten Weg. Das ist ja vielleicht auch sowas, kein moderner Fluch oder so, dass Leute alle Trophäen haben wollen, dass sie einen perfekten Run irgendwie suchen, manche. Für Entwickler ist eigentlich schöner zu sehen, wenn man den fehlerhaften ersten Durchlauf einfach mal so über sich ergehen lässt.
Ich mach das.
Und falls sie wissen, okay, du wirst nicht alles perfekt machen, aber dafür erlebst du durch deine Fehler dieses oder jenes, was dir dann eben bei einem optimalen Durchlauf so nicht passieren würde.
Stimmt. Und also ich finde ja gerade das Interessante, dass es ist, wenn man einen Fehler macht oder wenn was passiert, was man nicht wollte, dass man darauf reagieren kann und auf möglichst verschiedene Art und Weise und vielleicht wieder zurückkommt, ohne eben den Spielstand zu laden. Das ist ja gerade das Geile. Aber stimmt.
Eine halbe Stunde kann ich bei Dishonored 2 darüber grübeln, welche Fähigkeit ich jetzt freischalte.
Ja.
Eine halbe Stunde. Und wenn ich dann eine freischalte, denke ich mir, Mist, jetzt müsste die andere doch auch mal probieren. Dann mache ich mir die Notiz, dass ich beim zweiten Durchlauf den ganz anderen Teil dieses Fähigkeitenbaumes dann mal
tatsächlich
entlang gehe.
Wow, ja. Okay. Das Einzige, was übrigens in jedem Spiel, das würde ich unbedingt mit erwähnen, das weiß ja jeder. Es stimmt auch nicht so, aber ich sag's jetzt einfach so. Das Einzige, was in jedem dieser Spiele von Anfang an klar ist, der erste Türcode. Oder?
Ach, Fahrenheit 451.
Ja, mit irgendwelchen Nullen davor oder dahinter. Das ist in System Shock der erste Türcode, den man eingeben muss. Und das ist in Anlehnung an Fahrenheit, also an das Buch Fahrenheit 451. Und seitdem machen das eben viele Spiele, haben es irgendwie als Referenz drin. Wobei gerade Deathloop hat es, ich glaube, Deathloop war es so, dass wenn man an die Tür geht und 451 eingibt, sagt er so, netter Versuch.
Aber das ist ein schöner Hinweis, denn ein Teil dieser Immersive Sims ist neben der Tatsache, dass sie eine Hommage sind an Spieldesign-Mechaniken, auch, dass sie mit einem Augenzwinkern sich selbst referenzieren und auch andere Spiele. Also, dass da auch immer ein Schuss Humor dabei ist. Nicht bei allen. Aber so etwas mag ich auch. Also, wenn so ein Augenzwinkern dabei ist und wenn so Codes der Spielgeschichte im Grunde da wieder verwertet werden.
Das ist immer super, ja. Ich wüsste allerdings nicht, wo das so groß sonst noch gemacht wird. Hast du ein Beispiel?
Nö. Okay. Ja, pass auf, dann kommen wir zum Schluss. Ben, jetzt habe ich schon öfter gesagt, dass ich Dishonored 2 und Prey so für, das sind so meine Höhepunkte innerhalb dieser Spielart. Wie sieht es da bei dir aus?
Oh, Mann, das ist, ich glaube, der eine ganz große Höhepunkt ist für mich tatsächlich immer noch System Shock. Das liegt daran, dass ich die Welt absolut fantastisch finde, die Raumstation so wahnsinnig cool finde. Es hat ein super grandioses Titelthema bis heute, unübertroffen. Und ja, spielerisch habe ich mich da einfach echt wohl gefühlt, auch wenn es noch nicht die umfangreichste Immersive Sim ist. Ich glaube, ich würde tatsächlich einfach das nennen, auch wenn ich, also Thief, ne? Okay, ich kann Thief nicht weglassen. Aber warum tust du mir das an?
Ich wollte dir eine Lücke lassen.
Das ist gemein. Thief ist eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Und das spiele ich heute noch gerne. Und ich finde es schön, dass jetzt mit Gloomwood kommt ja auch gerade ein Spiel, ist gerade im Early Access, was sich extrem stark an Thief orientiert. Was die Stimmung angeht und dieses Gefühl, da in den Schatten zu hocken und was auszuhacken,
Gloomwood ist eine Hommage, da findet ihr auf Spielvertiefung auch einen Artikel dazu. Zumindest als es angekündigt wurde, habe ich da mal reingespielt. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass für dieses Jahr angekündigt wurde Thief VR, Legacy of Shadow.
Ich bin vorsichtig, sehr vorsichtig gespannt.
Ja, und wo du System Shock sagst, und wir haben jetzt so viel über Warren Spector gesprochen, eigentlich geistete da ja mal der dritte Teil, so richtig fast greifbar schon durch die Gazetten. Bei Otherside Entertainment war das in Entwicklung. Und dann irgendwie ist das alles in sich zusammengebrochen. Also 2015 wurde das Spiel angekündigt und sollte von den Starbreeze Studios veröffentlicht werden. Da gab es auch einen Deal, den die gemacht haben mit den Inhabern der Lizenz. Das sind ja die Night Dive Studios. Die haben ja die ersten beiden System Shocks jetzt zurückgebracht. Und eigentlich wollte Otherside Entertainment zusammen mit Spector & Co. Daran arbeiten. Allerdings gab es dann, ich weiß nicht, 2019 war das irgendwann, aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten, musste Starbreeze die Rechte zurückverkaufen an Night Dive. Und die Entwicklung von System Shock 3 wurde im Grunde gestoppt. Und im Mai 2020 bestätigte man dann bei Otherside, dass Tencent die Rechte an der Entwicklung für alle zukünftigen System Shock-Titel erhalten hat. Und inwiefern Spectre da jetzt noch irgendwie nochmal zurückkehrt oder weiter beteiligt wird, weiß man nicht. Er hat jedenfalls in früheren Interviews schon darauf hingewiesen, dass er an einzelnen Missionen arbeitet, hat die schon verglichen mit System Shock 2 und Deus Ex und hat überlegt, was er da reinpackt. Also der war da schon involviert. Von daher ist das ein ganz schöner Trümmerhaufen, der da am Start ist.
Ich fürchte auch, ja. Ich mache mir da lieber keine Hoffnung erstmal. Aber ich fände es natürlich großartig.
Und was Night Dive angeht, um jetzt bei System Shock zu bleiben, die wurden kürzlich gefragt, warum habt ihr eigentlich zum ersten Teil ein Remake gemacht und zum zweiten nur ein Remaster? Und darauf hat der Verantwortliche von Night Dive geantwortet, dass die Tatsache, dass sie jetzt nur ein Remaster machen, ja nicht heißt, dass da nicht noch ein Remake kommen könnte. Wo ich wiederum sage, okay, Leute, aber man sollte auch aufpassen, dass man dieses System Shock jetzt nicht so inflationär durch den Wolf dreht.
Ja, vielleicht. Ich meine, das Remaster ist wirklich nur ein Remaster. Man sollte vielleicht nicht zu viel erwarten, gerade nach dem Remake vom ersten Teil. Ja, wenn es ein großartiges zweites System Shock nochmal gibt, dann warum nicht? Der Stephen King wahrscheinlich, gell?
Ja, richtig. Richtig.
Der ist ganz groß. Ja, der ist ganz groß. Mit dem hatte ich mal ein Interview geführt. Das war cool.
Ja, und zum Abschluss vielleicht, falls ihr noch ein aktuelleres Spiel sucht, das im weitesten Sinne ein Action-Rollenspiel ist mit Elementen von Immersive Sims, an dem auch der Raphael Colantonio gearbeitet hat, allerdings nicht für die Arkane Studios, sondern für seine Wolfeye Studios, dann kann ich Weird West empfehlen. Das ist 2022 erschienen. Da gibt es auf Spielvertiefung auch eine Besprechung. Da kann man sich im Wilden Westen auch recht frei austoben.
Ja, dem merkt man deutlich an, wo es herkommt, gell? Obwohl man es aus einer Vogelperspektive spielt. Fand ich echt interessant. Ist halt nicht ganz so immersiv dann in der Art und Weise, aber was die Elemente, die Systeme angeht,
war es echt gelungen. Da ist zum Beispiel natürlich diese intime Räumlichkeit, sage ich mal, visuelle Grammatik in der Architektur, die ist da aufgrund der Distanz und der anderen Perspektive, kann sich die natürlich nicht so auswirken.
Ja, genau.
Ja, Ben, da haben wir doch ziemlich strukturiert chaotisch über die Immersive Sim gesprochen.
Ja, ist nicht immer so einfach, obwohl es so ein cooles Genre, so ein cooler Genre-Teil ist, weiß ich nicht. Und obwohl es gar nicht so viele Spiele gibt, ne? Leider. Ein Dutzend die großen, vielleicht zwei Dutzend mit ein bisschen was drumherum. Es ist in den letzten Jahren ist einiges passiert, das darf man nicht vernachlässigen. Ich bin auf ein paar Sachen gestoßen, als ich jetzt hier recherchiert habe. Es gibt schon Spiele, die sich wieder daran versuchen, nicht erst seit ganz kurzem, sondern wirklich in den letzten Jahren eben. Control Alt Ego habe ich gefunden, Skin Deep habe ich gesehen, dann das von dir erwähnt, jetzt habe ich ihn wieder den Namen vergessen. Cruelty, genau, ja. Cruelty
ja, manche nennen auch The Occupation oder Pathologic.
Stimmt, Pathologic wird
genannt. Allerdings ist das dann auch schon ein sehr weites Feld, wenn man.
Finde ich auch, und ich würde bei einigen durchaus diskutieren, ob das unbedingt in die Welt der Immersive Sims quasi fällt, aber zumindest ist, wie soll ich sagen, die Design-Idee ist gerade relativ lebendig, wenigstens im Indie-Bereich.
Ich habe sogar noch ein recht bekanntes Rollenspiel weggelassen, dessen Vorbild Deus Ex war. Ob du darauf kommst?
Nee, spontan. Ich müsste es wissen, doch.
2004 von Troika Games, von Timothy Kane und Jan Bojarski. Vampire, The Masquerade, Bloodlines. Das wird oft in diesen Kontext der Immersive Sim gebracht. Dort hast du natürlich wie in anderen Rollenspielen mit diesem System auch natürlich eine Freiheit der Handlung. Du kannst Situationen auf unterschiedliche Arten lösen. Aber für mich ist das letztlich ein Rollenspiel. Und obwohl es sich tatsächlich auch spürbar an Deus Ex orientiert, weiß ich nicht, ob ich das direkt mit aufzählen würde.
Ja, es hat nicht so diese physikalische Systemik, oder?
Nee. Und aber das ist auch unabhängig davon, ja, kehrt natürlich auch zurück. So einiges kehrt zurück in den letzten Jahren. Und mittlerweile finde ich es gar nicht mehr so, ja, am Anfang war das so eine Flutwelle. Inflationär kam jeder Klassiker zurück. Es ist ja auch so. Andererseits sorgt es dafür, dass man sich manchmal auch wieder mit den Wurzeln von Spieldesign beschäftigt, so wie wir beide jetzt mit den Immersive Sims und Spielen aus Anfang der 90er Jahre.
Ja, und älter. Ja.
In meinen ganz frühen Notizen stand hier sogar was von Adventure aus dem Jahr 1980. Wirklich? Wizardry von 1985 hatte ich zumindest erwähnt und Ultima 6 von 1990, das war ja das Erweckungserlebnis von Warren Spector.
Das stimmt. Ich hatte mir übrigens, ich habe das nie, also mal kurz, weil ich habe die GOG, es gibt eine GOG-Version, ich habe es kurz gespielt, Ultima 7. Könnte man das da rein?
Ich würde es tatsächlich nicht machen. Und auch beide nicht. Nicht mal ansatzweise. Weil sich das doch wirklich klar unterscheidet auch von den vielfältigen Freiheiten, die ich eben auch in Ultima Underworld habe. Also die würde ich trennen voneinander.
Okay, alles klar. Ich war mir nicht sicher, ob Ultima 7, von dem habe ich viel Gutes gehört und ich hatte es so verstanden, dass da viele Freiheiten sind, die nicht unbedingt programmiert
sind. Ja, hat man auch. So ist es nicht. Also ich will das auch gar nicht in der Form jetzt irgendwie kleinreden, aber das war in meinen Notizen jetzt für die Immersive Sim gar nicht so richtig dabei. Weil dann, gesagt, dann müssen wir auch zurück zu Daggerfall 2.
Wow, wie viele Stunden haben wir noch Zeit?
Ja, ich schaue gerade auf die Uhr. Also wir haben richtig Überlänge, aber wenn die Zeit so schnell verfliegt, dann war das Thema interessant, glaube ich, oder?
Also das Thema ist wahnsinnig interessant, ja. Es gibt andere interessante Themen, es gibt keins, das interessanter ist.
Ich hoffe, ihr hattet jetzt einigermaßen Struktur, Spaß an diesem Gespräch, so wie wir beide, und wünsche euch am Ende wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.